Was war das für ein Spieltag? Bayern verliert in Heidenheim und Leverkusen ist so gut wie Meister. Unten gewinnen auf einmal alle. Der Abstiegskampf sortierte sich etwa neu. Wir werden darüber diskutieren und über alle Partien dieses 28. Spieltags in der ersten Bundesliga der Männer. Und das tun wir mit Celine Korus, Sportjournalistin von der Süddeutschen Zeitung, und Manuel Breuer. Ihn kennt ihr von Vollraute. Und jetzt geht's los.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Mein größter Wunsch war eben halt einmal für den FC Remscheid Trainer zu sein dürfen. So, das ist jetzt eingetroffen. Nichtsdestotrotz freue ich mich darauf.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Mensch, Celine, du bist ja nicht nur Sportjournalistin. Jetzt habe ich dich ja sogar eingegrenzt. Ich hoffe, du verzeihst mir diesen sehr, sehr frühen Lapsus. Ich starte hier ins Spiel wie Freiburg gegen Leipzig. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Und sehr schön, dass auch Manuel Breuer hier ist. Hallo Manuel.
Ja, hallo. Schön, wieder dabei zu sein.
Aber wirklich, und ihr zwei, ihr habt Glück, denn es war ein wirklich spektakulärer Spieltag. Celine, wer war für dich der Gewinner dieses Spieltags?
Also ich würde tatsächlich mit Köln gehen, einfach weil sie mit dem Last-Minute-Treffer ja die Chance auf den Klassenerhalt dann doch noch am Leben gehalten haben und durch den Sieg gegen Bochum dann eben auch noch einen direkten Konkurrenten quasi mit in den Abstiegskampf reingezogen haben. Von daher war es einfach ein immens wichtiger Sieg für Köln.
Kann man nicht widersprechen. Manuel, was ist dein Take?
Ja, ich hätte als Gladbacher, die auch die Kölner mir ausgesucht, ne? Aus alter Freundschaft, wie Celine richtig sagt, hat die nochmal die Statik da unten ganz verändert, diese zwei, drei Minuten am Ende. Und deswegen musste auch Köln genannt werden für den Spieltag.
Ach krass, wir sind uns sogar einig. Also dann muss ich ja, also dann nenne ich Leverkusen, die jetzt quasi Meister sind, 16 Punkte Vorsprung, können es nächste Woche gegen Werder zu Hause klar machen. Ich nenne Heidenheim, die nicht so ganz überraschend, aber dann doch im Entstehen spektakulär Bayern besiegt haben. Mainz 05 müssen wir nennen, die ja auch quasi das Ganze da unten ins Rollen gebracht haben. Deswegen zittern jetzt ja noch ganz viele andere Clubs. Stuttgart muss man nennen, die es geschafft haben, dran zu bleiben, oben im Champions-League-Bereich drin zu bleiben, in Dortmund zu gewinnen. Leipzig, die es geschafft haben, zwischenzeitlich auf den Champions-League-Platz zu springen. Habe ich noch jemanden vergessen? Reicht uns Hoffenheim als Gewinner des Spieltags, weil sie jetzt gegen Augsburg gewonnen haben? Nee, ne? Das kann nicht über die Benchmark dieses Spieltags hüpfen. Okay, ich sehe schon. Und liebe Werder- und Eintracht-Fans, euch machen wir ganz am Schluss der Sendung. Sorry, da war einfach zu wenig drin. Also es ist viel passiert, liebe Hörerinnen und Hörer, und wir werden jetzt immer wieder lustig springen zwischen Abstiegskampf und zwischen dem, was sich sonst noch so getan hat. Wir beginnen genau mit jedem Spiel, was Celine schon angesprochen hat. Köln gegen den VfL Bochum. Es war am Samstagnachmittag. Es ging los mit einer guten Anfangsphase von Köln. Dann kommt aber Bochum mit recht einfach mitten ins Spiel und in der zweiten Hälfte fällt dann das erste Tor. In der 53. Minute gibt es einen langen Ball von Riemann auf Bernardo, der legt auf Stöger, der Brozinski tief schickt und dessen Hereingabe verpasst Bero noch, aber Paslok kommt dann zum Schuss und durch die Beine von Finkgräfe geht dieser Ball ins Tor. 1:0 für den VfL Bochum, und wäre es so geblieben, dann hätten wir alle gesagt, ja gut, das sind eben so Tore, die kassierst du dann in einer solchen Situation wie Köln ist, aber Köln reagiert gut. Alidou schießt an den Pfosten, Selke muss wieder verletzt raus, das ist der große Wermutstropfen dieser Partie, aber die Nachspielzeit, die hat alles auf zumindest kurzzeitige Euphorie gedreht. In der 90. Minute findet Kainz mit einer Ecke Tigges am ersten Pfosten, der per Kopf das 1:1 erzielt. Masovic kommt nicht dran, ist aber auch schwer zu verteidigen gewesen. Und dann kommt die 92. Minute. Schmitz flankt aus dem Halbfeld auf Waldschmidt und der erzielt per 2:1 das, erzielt per Kopf das 2:1. Nicht per 2:1 das Kopf. Schmitz hatte den rechten Halbraum für sich bei dieser Flanke. Köln hatte zwei Zielspieler im Strafraum und sogar noch einen dritten. Also so ganz überraschend kam es nicht. Und der Schlusspfiff wurde dann bejubelt wie ein Tor. Die Bochumer hingegen, sie sind in sich zusammengefallen. Und wie gut nur, dass wir in dieser Woche den Schwerpunkt auf den VfL Bochum legen. Schon am Montag, ja, Mittag, frühen Nachmittag, wird eine Sendung mit Philipp Rentsch erscheinen. Da werden wir nicht nur über diese Partie sprechen, sondern über das, was möglicherweise danach noch kommt. Thomas Letsch, er scheint umstritten. Philipp hat mir vorhin geschrieben, bis morgen sollten wir da eine Entscheidung haben. Also da gehen wir ganz genau nochmal auf Bochum ein. Jetzt bleiben wir mal beim Spiel. Manuel, wie hat denn der FC das geschafft, dieses Spiel noch zu drehen?
Ja, es ist also ein Spiel, was ich mit langen Bällen erwartbarer Weise erklären lässt. Also ich glaube, nach einer Stunde hat nicht viel darauf hingedeutet, dass der FC so noch zurückkommt. Aber man könnte jetzt auch übertrieben sagen, nach 80 Minuten vielleicht auch nicht oder 85. Also es sind schon relativ isolierte Szenen da am Ende. Ich glaube, dass durch die Auswechslung oder beziehungsweise die Einwechslung eher in der zweiten Hälfte sich so ein bisschen die Statik verschoben hat. Nach dem Tor, um das Tor herum, auch vor der Pause hatte Bochum gute Phasen, also mit einfachen Mitteln. Bruschinski wurde schon genannt. Paslak spielt langen Ball raus auf ihn. Da gab es ein paar Szenen. Das ist auch natürlich beim Tor in der Verlosung. Und so nach mit den Einwechslungen von Hüseyin Bajic, Alidu, verändert sich das so ein bisschen. Ich glaube, da hatte der FC ein bisschen mehr 1-gegen-1 stärker auf dem Platz. Hüseyin Bajic hat eine hohe Passsicherheit auch. Ich glaube, er hatte 95% Passsicherheit am Ende oder richtige an Mann gekommene Pässe. Und das hat vielleicht so den kleinen Ausschlag gegeben. Ich glaube nicht, dass es irgendwie ein ausgefuchstes Rezept war, was den FC dann noch auf die Siegerstraße gebracht hat, sondern die Taktiken oder die Vorgehensweise beider Mannschaft mit langen Bällen haben halt am Ende dann gefruchtet, als die Kräfte niederlassen. Ich glaube, bei beiden Toren sieht man sehr krasse Fehler, wo Spieler nicht nachverfolgt werden, und so einfach ist es dann einfach. Ich glaube, das klappt bei so einem Spiel ich habe auch mal nachgeguckt, ich glaube, es gab über 130 lange Bälle in dem Spiel, 120 Luftzweikämpfe, also das ist wirklich die Geschichte des Spiels, und am Ende, ja, hat Bochum das nicht mehr konsequent verteidigt. Ich glaube, die Kritik am Trainer ist jetzt auch geht auch in die Richtung, dass da zu defensiv gewechselt wurde, dass man sich hinten dann in eine Fünferkette quasi reindrängen lässt, zu tief steht. Und wenn man natürlich dann nicht richtig rausrückt, um die Flanken zu verteidigen, dann passiert sowas, wie dem FC passiert ist, was auch wieder so ein bisschen das erklärt, wie der FC zum Sieg gekommen ist. Also ist dazu genötigt worden.
Da muss der Gladbacher nochmal hier die Grätsche auspacken. Ja, das mit den Wechseln ist ja interessant. Also Thomas Letsch, zum einen konnte man ihn vielleicht kritisieren für die Startausstellung, dass er im Grunde die Flügel gewechselt hat. Es war klar zu erkennen, dass es eine Reaktion auf die Art und Weise ist, wie Köln aufbaut, weil Köln ja normalerweise eigentlich sich flach rausspielt gegen Pressing, und Bochum hat das wieder sehr mannbezogen gespielt, und deswegen, also meiner Erklärung nach, deswegen hat Köln diesmal viel mehr lange Bälle gespielt als sonst. Es war eigentlich so ein bisschen untypisch. Ob ich dann mitgehen würde mit der Kritik, dass es zu defensiv war in der Schlussphase, ich weiß es nicht. Er hat dann Asano gebracht, er hat Antwi Ajay gebracht, also die beiden, die quasi ausgewechselt wurden, aus der Startelf rausgenommen wurden. Damit hattest du eigentlich das Tempo für Konter. Er hat eigentlich zweikampfstarke Spieler gebracht. Ich meine, Ivan Ordetz, Christian Camboa. Es gehört halt jetzt in die Reihe der Spiele, die Bochum zuletzt nach Führung noch verloren hat und vor allem in der Nachspielzeit noch verloren hat. Also die Statistik ist ja dramatisch, und deswegen verstehe ich auch die Kritik. Ich finde aber, also ich würde jetzt nicht sagen, dass Köln dazu gezwungen wurde zu diesem Sieg. Meinem Gefühl nach war es eher so, dass Köln in diesem Spiel viel näher dran war als in vielen anderen Spielen. Und dass dann neue Spieler, die reinkamen, wie eben Alidu mit seinem Pfostenschuss zum Beispiel, die haben dann das wieder so belebt. Also es war keine taktische Maßnahme, sondern eher so ein Gefühl, was ja auch gut passt zum FC. Das, ich weiß nicht, ob das jetzt dann Selbstvertrauen ist oder vielleicht einfach auch die Dynamik eines Spiels. Aber das war mein Eindruck. Das hatte nicht so viel mit Taktik zu tun, weil die war eigentlich immer gleich. Flanken, waren sehr, sehr viele Flanken. Und gleichzeitig hat Bochum in den einzelnen Szenen Fehler gemacht. Also Schmitz darf nie so freie Flanken aus dem Halbraum. Aber die Ecke zum Beispiel, die kann man doch eigentlich auch nicht verteidigen. War die nicht einfach nur gut getreten auf Diggis?
Ja, da hast du recht. Da war ich jetzt vielleicht ein bisschen polemisch. Also die Ecke, die ist ja auch, die zieht ja auch leicht, oder die Bewegung des Masovic gegen Tigges, die ziehen beide vom Tor ja noch weg. Und eigentlich ist das so ein Ball, der oft an zweiten Pfosten verlängert wird. In dem Fall schlägt er halt ein. Das ist ja, ich glaube, man kann das vielleicht dann sogar als unglücklich aus Bochumer Sicht sehen, diese Szene. Ich hatte jetzt explizit den Siegtreffer im Kopf, wo Schmitz nicht so das noch anzeigt, ins Halbfeld läuft, und ich glaube, Osterhage ist rausgerückt, kommt da nicht mehr hinterher. Und dann ist halt Waldschmidt gegen Gamboa und Masovic. Und ja, das Masovic ist der Größere, aber ich habe nochmal nachgeguckt, da ist jeweils 7 bzw. 8 Zentimeter zwischen denen. Also Waldschmidt ist da im Sandwich mit 1,82, aber wenn halt Masovic dann unterm Ball drunter her springt, dann passiert dann halt, was passiert. Ich gebe dir aber absolut recht, ich glaube, abseits des Taktischen, die Wechsel, und Waldschmidt ist hier natürlich auch zu nennen, nicht nur wegen des Tores, ja, die haben dann doch individuell einfach Alarm gemacht nochmal und ein bisschen Frische reingebracht, und das hat relativ viel bewegt in den letzten 15, 20 Minuten für den FC.
Hm. Ja, und gleichzeitig war es natürlich aber auch zu sehen, dass der VfL dem FC dann noch mehr die Initiative überlassen hat. Also nach dem 1:0 hatte man noch 3 Schüsse, einer davon ging aufs Tor, der FC hatte 12 Schüsse und Bochum hatte 37% Ballbesitz, also Köln konnte sich vielleicht auch deswegen so ein bisschen in eine bessere Position reinkombinieren, weil es halt diesen Druck aus der Anfangsphase des Spiels nicht gab, wobei du ja auch vorhin schon auf die Kräfte angespielt hast, die dann ein bisschen geschwunden sein könnten. Ich meine, schwieriges Argument, weil wir haben ja Leistungssportler, aber komplett rauslassen kann man es nicht, dass es ein ungewöhnlich warmer Tag war für die Jahreszeit. Also ich würde jetzt nie sagen, deswegen hat Bochum hier verloren, das ist natürlich zu wenig. Aber zu merken war es echt in einigen Spielen an diesem Spieltag, dass das offenbar schon nicht so einfach war für viele Spieler, sich darauf einzustellen. Freiburg hatten wir sogar Trinkpausen. Also alles ein bisschen seltsam.
Ich glaube, es liegt so ein bisschen, das ist dann auch wieder im Wechselspiel mit, wie die Spieldynamik lief, dass du halt dich doch ein bisschen hinten reindrücken lässt. Und ich glaube, wenn du einfach im Zentrum dann relativ, ne, auch mit Schlotterbeck und so, mit Ordetz, wenn du relativ viel rausverteidigst da, vielleicht ist es dann genau diese Halbfeldszene mit Osterhage, die so durch Müdigkeit zu erklären ist. Du willst, ich glaube, der macht den Schritt raus, will noch was helfen, um früher zu stören, muss aber dann direkt wieder einen Schritt zurück machen und sieht das nicht in seinem Rücken. Das ist so vielleicht die mentale Müdigkeit da.
Ja, und eben die Erinnerung, dass das jetzt zuletzt so häufig passiert ist. Und die zweite Hälfte war ja auch schon die schlechtere von beiden Hälften für Bochum, obwohl man da das 1:0 erzielt hat. Der FC dagegen gewinnt zum ersten Mal in seiner Bundesliga-Geschichte ein Bundesligaspiel, in dem man in der 90. Minute noch zurücklag. Also hier ist etwas Historisches passiert. Und gleichzeitig konnte man da ja reagieren auf den Druck, der sich zeitgleich aufbaute aus Mainz heraus. Also Mainz hat schon so hoch geführt zu dem Zeitpunkt, zu dem dann der FC da zurückgekommen ist, dass eben auch wichtig war, dran zu bleiben. Wie blickst du denn jetzt auf Köln und das, was da passiert ist? Auf dem Papier ist man ja weiter 17. Also wir sprechen hier, als hätten die irgendwie einen Sprung auf Rang 8 gemacht, aber auf dem Papier ist man 17. Und eigentlich war dieser Sieg, überlebensnotwendig ist ein bisschen dramatisch formuliert, aber für den Klassenerhalt absolut eine wie nennt man das? Nicht eine hinreichende Bedingung, sondern eine absolut notwendige Bedingung.
Ja, ich glaube, Celine hat es auch vorhin schon gesagt, die Konstellation wäre dann, dieses 6-Punkte-Spiel ist ja genau das, ne, fürs Phrasenschwein. Danach geht's nach München. Jetzt könnte ich natürlich zynisch sagen, recht leichte Aufgabe, aber so weit ist es dann doch noch nicht. Und dann kommt halt dieses Doppelpack mit Darmstadt und gegen Mainz. Ne? Und ich glaube, da hat sich der FC zumindest jetzt in die Position gebracht, dass am 31. Spieltag mit dem Spiel gegen Mainz es wirklich konkret darum gehen kann, mit Bochum im Blick doch nochmal richtig 16 und 15 anzugreifen. Und das wäre vorbei gewesen. Womöglich auch schon bei einem 1:1. Ich glaube, FC hat in der Rückrunde viel ergebnismäßig ganz gut gemacht im Sinne von Stabilität, aber 3-4-1-1 in Serie oder 0-0 machen halt dann recht wenig, wenn man noch aufholen muss. Von daher ist das jetzt auch so mal das Signal für den FC, dass es wirklich nach vorne geht. Weil ich glaube, da ging es so in Richtung Durchhalteparolen mit vielen Unentschieden, nicht leicht zu schlagen, aber halt, ja, im Abstiegskampf wäre es halt vielleicht mal besser gewesen, mal einfach so ein 2:0 zu Hause zu haben, anstelle eines Punktgewinns, wo sich alle auf die Schulter klopfen, aber man tritt halt auf der Stelle. Und das wäre halt es wäre schon ein Genickanbruch gewesen, wenn da Mainz ja vorgelegt hat oder beziehungsweise Mainz gerade ein gutes Momentum kriegt.
Ja, guter Punkt. Und dann aber gleichzeitig diese Davy Selke-Verpflichtung. Wir wissen jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme Sonntagabend noch nicht, wie schwerwiegend sie ist, aber sagen wir es mal so, er wurde vom Platz getragen nach dem Jubel vor der Kurve. Das sah jetzt nicht so gut aus. Und da muss ich sagen, bin ich insofern zusammengezuckt, nicht nur, weil er ja generell eine große Bedeutung für den FC hat, sondern weil das ja schon ein bisschen Return of the Flankenmonster FC war. Also ich habe es vorhin schon mal angesprochen, 33 Flanken hat man geschlagen, 21 aus dem laufenden Spiel heraus, davon sind 5 angekommen. Kainz hatte 18 Flanken, natürlich auch, weil er die ganzen Standards geschossen hat. Aber du hast eben klar gesehen, okay, das ist jetzt der Fokus, egal wie man sonst versucht, sich rauszuspielen, aber es geht wieder über dieses altbekannte Flügelspiel und dafür brauchst du halt einen Davy Selke mehr als alles andere, weil immer wird sich eben nicht der 1,82 Waldschmidt durchsetzen können gegen gegnerische Innenverteidiger. Meinst du, das wird noch so ein entscheidender Punkt werden jetzt im Kampf um den Klassenerhalt?
Ja, gehe ich von aus. Ich gucke jetzt mal mit den anderen Gegnern noch weiter. Ja, dann geht es nach Freiburg, Berlin, Heidenheim. Ja. Ich denke, besser mit Selke als ohne. Ich glaube, viele der Spiele wird sich, wir kommen ja nachher auch zu Darmstadt, spielt sich halt auch extrem viel in der Luft ab. Von daher als Anspielstation, um weiterzuleiten, ich denke, dann kommen aber auch wieder Alidou und Waldschmidt und so ins Spiel als Spieler, die dann gut als vom Abpraller Selke profitieren können, vom Wandspieler. Und das ist jetzt so das Minimum, was der FC weiterziehen muss, allen an offensiver, am offensiven Plan bis zum Saisonende. Mhm.
Ja, ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Auf jeden Fall ein sehr emotionaler Nachmittag und für Köln absolut wichtig. 22 Punkte hat man jetzt, ein Punkt ist man damit hinter Mainz 05, 4 Punkte hinter dem VfL Bochum. Wie gesagt, über den VfL werden wir ausführlicher noch genau hier in diesem Feed an dieser Stelle sprechen. Erscheint dann am Montagnachmittag. Mit neuem Trainer oder altem Trainer. Wir werden es dann sehen. Für Köln geht es jetzt dann eben zum FC Bayern und dann ins Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98. Und Bochum wird jetzt dann gegen Heidenheim spielen. Das heißt, die beiden, über die wir jetzt gerade hier gesprochen haben, die treffen auf die beiden, über die wir jetzt sprechen werden, nämlich eben auf Heidenheim und Bayern. Dieses Spiel, wir werden uns da wahrscheinlich eine Weile dran erinnern. Ich vermute, das wird das Signature-Spiel werden für die aktuelle Phase des FC Bayern, aber bestimmt auch für die Saison von Heidenheim. In der ersten Hälfte dominiert Bayern, lässt nur einen Schuss zu und schießt selbst 2 Tore. Einmal in der 38. Minute aus tiefem Ballbesitz heraus kommt man da in einen gefährlichen Angriff. Müller will den Ball eigentlich direkt weiterleiten, bleibt hängen, bekommt dann den zweiten Versuch, lupft ihn auf Gnabry, der direkt auf Kane lupft und der trifft in die linke Ecke zum 1:0. Und als dann in der 45. Minute Conny Leimer auf Davis legt, der per Flanke den komplett freien Gnabry findet, dessen Kopfball dann unhaltbar ist für Müller, Mainka hat ihn da ein bisschen aus den Augen verloren, da hätte man denken können, na, das wird vielleicht ein bisschen schwierig für Heidenheim. Wäre es eben nicht Heidenheim, die das schon so oft geschafft haben, gegen Dortmund, gegen Stuttgart, ja erst am letzten Spieltag zum Beispiel ein 0:2 noch auszugleichen und die das übrigens auch im Hinspiel geschafft haben. Wie hat Heidenheim das geschafft? Mit einer Umstellung auf 4-4-2, man hat mit Raute gespielt. Genau das kündigt Thomas Tuchel in der Halbzeit auch an und sagt, das wird jetzt wahrscheinlich die Reaktion sein. Die Halbzeit wird sogar noch mit leichter Verzögerung angepfiffen, denn Schiedsrichter Schröder muss mit Kreislaufproblemen ins Krankenhaus. Patrick Alt kommt so zu seinem Erstligadebüt. Und obwohl all das vorhersehbar war, was bei Heidenheim passieren würde, ist es von der ersten Minute in der zweiten Hälfte ein anderes Spiel und dann kommen die Minuten 50 und 51. Im Gegenzug zu einer Chance von Musiala nach einem kurz ausgeführten Freistoß fällt das 1:2. Langer Ball von Kevin Müller auf Kleindienst, der verlängert mit dem Kopf auf Sessa. Der Upamecano entwischt und vor Ulreich Kuhl bleibt und das 1:2 erzielt. Und nur eine Minute später passt Tim Kleindienst auf Jan-Niklas Beste. Der läuft ein bisschen an und Tim Kleindienst, also im Grunde ist es ein Doppelpass, da hat uns Zaunpfahl im Forum drauf hingewiesen. Denn Kleindienst läuft einfach durch. Man sieht auch, dass Kim noch kurz guckt, aber da ist es schon zu spät. Denn Beste hat schon geflankt und Kleindienst nimmt diese Flanke einfach Volley. Genauso wie gegen den VfB Stuttgart erzielt das 2:2. Danach gibt es Chancen für beide, also auf beiden Seiten, aber ein Tor erzielt nur noch Heidenheim. In der 79. Minute spielt Traoré einen klasse Pass auf Pieringer. Der ist in der Schnittstelle zwischen Innenverteidigung und Außenverteidigung offen, legt auf Kleindienst und macht das 3:2. Zwischen Kim und Upamecano sind bei dieser Szene mindestens 15 Meter, also fast so viele Meter wie Punkte zwischen dem FC Bayern und Leverkusen. Das war dann der Endstand, Celine. Es war ein absolut spektakuläres Spiel. Wie hat Heidenheim das gewonnen? Ist das vielleicht so der Nukleus dieser Saison oder war dafür vielleicht die erste Hälfte zu schlecht?
Also ich glaube, es war tatsächlich eine Mischung aus beidem. Einmal, dass Bayern nach der Pause irgendwie gar nicht mehr so richtig die Einstellung gefunden hat, die sie eigentlich ja in der ersten Halbzeit noch gezeigt haben. Ich finde, so in der ersten Halbzeit war das eigentlich gar nicht so schlecht, was Bayern da gezeigt hat. Man hatte auch irgendwie das Gefühl, dass die Mannschaft da jetzt nach der Niederlage gegen Dortmund irgendwie eine Reaktion zeigen wollte. Letztendlich die erste Halbzeit war genauso, wie man sie erwarten konnte. Heidenheim hat sich letztendlich nur aufs Verteidigen konzentriert. Bayern hat ja viel Ballbesitz gehabt, konnte sich Heidenheim mehr oder weniger zurechtlegen und dann eben auch nach Lücken geduldig suchen. Genau, kommen dann eben zu den zwei Toren beim 1-0 durch individuelle Klasse, beim 2-0 dann, weil sowohl Davis als auch Gnabry zu viel Platz haben. Und ja, dann kam scheinbar die Kabinenansprache von Schmidt und das, glaube ich, hat dann letztendlich auch dazu geführt, dass dann Heidenheim in der zweiten Halbzeit ein ganz anderes Gesicht gezeigt hat. Du hast die Umstellung eben schon angesprochen. Ich finde, in der ersten Halbzeit konnte man ihnen defensiv überhaupt gar keine Vorwürfe machen, nur halt beim 0-2. Aber offensiv sind sie eben bis auf eine kurze Phase zwischen der 10. und der 15. Minute nicht so wirklich in Erscheinung getreten. Sie haben zwar immer mal wieder versucht, in die gegnerische Hälfte zu kommen, sind aber in der ersten Halbzeit nicht so wirklich in Umschaltaktionen gekommen und haben gerade nach Ballgewinn oft noch zu fehlerhaft gespielt. Und nach der Umstellung auf das 4-4-2 haben sie eben auch viel, viel mehr Druck ausgeübt, hatten irgendwie mehr Zug in den Aktionen. Und ja, wenn dann auf der anderen Seite bei Bayern die Mentalität nicht stimmt, dann kann da auch sowas wie ein 2-3 dann da eben bei rumkommen.
Hm. Ich fand interessant den Umgang beider Trainer mit diesem Spielverlauf, weil Frank Schmidt stellt sich direkt nach dem Spiel und dann auch nochmal in der Pressekonferenz hin und sagt, ja, also wir müssen jetzt schon mal aufarbeiten, warum wir jetzt zum wiederholten Mal so eine schlechte erste Hälfte spielen und ich das dann umdrehe und ich musste auch mit den Spielern reden, weil vielleicht bin ja ich das Problem. Und Thomas Tuchel im Kontrast dazu sagt schon vor dem Spiel, naja, es gibt jetzt eigentlich so viele Gründe, keine Lust auf dieses Spiel zu haben, aber einen Grund haben wir, nämlich wir spielen noch gegen Arsenal. Fand ich schon interessant. Und nach dem Spiel sitzt er da und erzählt das, was er jetzt schon sehr, sehr oft erzählen musste, nämlich ich kann mir das nicht erklären, ich habe noch darauf hingewiesen, warum sind diese Bayern nur so schlecht? Und diese Bayern sind wirklich sehr schlecht. Kroketta hat das im Forum für uns rausgesucht. Die Niederlagenquote im Pflichtspielen von Thomas Tuchel liegt bei 25%. Um das ins Verhältnis zu setzen, hat er uns seit 1963 alle Trainer rausgesucht, die mehr als 9 Spiele gemacht haben an der Seitenlinie. Es gab nur 3 Trainer, die eine schlechtere Quote hatten. Das sind Sören Lerby, Jula Lorand und Detmar Kramer. Und der Punkteschnitt ist der schlechteste seit Klinsmanns Bayern. Also total unterschiedlicher Umgang mit dieser Niederlage. Und normalerweise würde ich so Aussagen jetzt nicht überbewerten. Da aber wir bei beiden sehen, also bei Frank Schmidt sehen wir, es wird beharrlich gearbeitet. Man ist sehr selbstkritisch, man ist nicht zufrieden. Selbst wenn viele im Umfeld, also das sind dann oft nicht Heidenheim-Fans, sondern Reporterinnen und Reporter, die sind dann total zufrieden. Aber Frank Schmidt sagt, nee, also das war noch nicht der Klassenerhalt. Und beim FC Bayern dagegen habe ich das Gefühl, also auf der Stelle treten wäre ja fast schon zu wenig. Ich glaube, eine Rückrundentabelle Rang 9, also es ist erstaunlich, wie unterschiedlich diese beiden Trainer auch damit umgehen, oder?
Ja, finde ich auch. Also ich habe nach dem Spiel dann auch vom Fernseher gesessen und habe dann das Interview gehört und dachte mir im ersten Moment auch so, ui, okay, das ist extrem selbstkritisch, weil ja letztendlich die erste Halbzeit jetzt aus meiner Sicht gegen Bayern gar nicht so schlecht war. Also so kann man ja spielen als Aufsteiger. Und dann, wenn man dann auf der anderen Seite dann eben Tuchel im Interview gehört hat, der letztendlich dann wieder dort steht und meint, ja, ich habe auch keine Ahnung, was da genau passiert ist. Ja, dann stellt man sich schon die Frage, wenn Tuchel nicht weiß, was da gerade eigentlich los ist, wer soll es denn dann wissen?
Also es ist, ja, ich meine, dass der FC Bayern große Probleme hat, ist jetzt nichts mehr Neues, aber dass man mit Ansage zum wiederholten Male in Probleme rennt, jetzt auch quasi die zweite Niederlage in Folge, so häufig hatten wir das auch noch nicht. Wäre es dir genug, das noch mit Form zu argumentieren? Also, dass Upamecano und Min-Jae Kim hier jetzt nicht das perfekte Spiel gemacht haben, das hat jeder gesehen. Man könnte natürlich darüber diskutieren, warum wurde die Innenverteidigung komplett getauscht? Wahrscheinlich mit Blick auf Champions League. Ich weiß es nicht, wir werden es dann sehen am Dienstagabend. Dass Jamal Musiala unheimlich viele Spiele macht, in denen er sehr, sehr viel Offensivlast trägt, weil im Grunde alles darauf ausgelegt ist. Jamal, hast eine Idee? Das wäre gut, weil wir haben nämlich keine. Kann man auch, also ich finde, man kann ja schon im Detail Erklärungen finden. Hm. Aber findest du, dass es wäre noch der richtige Ansatz, um auch so ein 2-3 gegen Heidenheim zu erklären?
Also ich finde, bei Bayern kommt aktuell extrem viel zusammen. Du hast jetzt gerade schon Kim und Upamecano angesprochen. Ich finde, bei denen muss man sich inzwischen wirklich fragen, wie es eigentlich sein kann, dass sie bei Bayern so extrem abgebaut haben. Und generell auch einfach, warum so viele Spieler momentan irgendwie nicht an ihr Leistungsniveau herankommen. Ich glaube, dann kommt auch noch dazu, dass in der letzten Saison durch die Last-Minute-Meisterschaft viele Probleme kaschiert wurden und jetzt eigentlich sich zeigt, dass im Sommer dann ein Umbruch stattfinden muss. Das hat Eberl ja auch schon nach dem Spiel angekündigt. Ich finde gerade das Spiel gegen Heidenheim hat auch nochmal gezeigt, dass der Mannschaft irgendwie in gewisser Weise Charakter fehlt, dass da zu viele Spieler dabei sind, die sich irgendwie nicht so wirklich für den Verein zerreißen wollen, dass da nach 11 Meisterschaften viele Spieler auch einfach satt und überheblich sind. Und ich glaube, da wird man auf jeden Fall dann im Sommer einen größeren Umbruch durchführen müssen, damit das dann unter einem neuen Trainer dann auch funktioniert. Weil irgendwann, wenn man immer die Trainer wechselt, muss man sich dann, glaube ich, auch mal fragen, ob das nicht auch was mit den Spielern zu tun haben könnte.
Das war wiederum auch eine interessante Aussage von nach dem Spiel, dass Max Eberl gesagt hat, wir müssen jetzt von dieser Arroganz wegkommen, nur nach dem Titel und nach der Champions League zu blicken. Er hat gesagt, jetzt erstmal Champions League Quali schaffen, 7 Punkte Vorsprung sind es nur noch. Und das fand ich sehr interessant. Und bei Max Eberl, da zuckt dann auch Manuel gleich zusammen aus naheliegenden Gründen. Manuel, du hast auch noch eine Meinung zu dem, was da passiert.
Ich hab bei Max Eberl wirklich gezuckt, weil er hat auch was geredet von, dass sie es erst männlich runtergespielt haben, dass da kriege ich immer so leichte Zuckungen sowieso. Ich habe auch leider keine Wahnsinnslösung, warum das gerade so läuft beim FC Bayern. Ich würde schon sagen, dass es ein bisschen seltsam ist, nochmal so einen Innenverteidigungstausch vor dem Spiel gegen Arsenal so vorzunehmen, also eine Art Rotation. Weil ich glaube, dann ist auch ein Davis, der nicht gut aussah in dem Spiel, für mich Traoré der Lauf des Spieltages, das war wirklich wunderbar. wo Davis dann auch irgendwann keine Lust mehr hat auf dem Weg zurück. So jemand kann sich dann auch Sicherheit, glaube ich, holen in einer etwas mehr eingespielten oder da sagen, das ist jetzt die Formation, in der wir oder das ist die defensive Formation, in der wir ins Champions League Duell gehen gegen Arsenal. Hinterher ist man ja immer schlauer zu sagen, ne? Gerade im Punkt der Rotation. Wenn es dann geklappt hätte mit einem 2-3-0, wäre es wieder ganz anders aufgefasst worden. Ich habe jetzt leicht reden. Mhm. Aber es war schon absurd, wie viele, was für Fehler gemacht wurden halt bei beiden Toren. Ne? Wie sich Upamecano verhält, wie Kim sich rausziehen lässt, Davis dann auch nicht aufpasst von 2-2. Das sind schon Fehler, die sieht man selten auf dem Level. Vor allem nicht vom FC Bayern.
Ja, total. Und ich glaube, Kim und Upamecano haben da jetzt in dem Spiel dann auch gezeigt, warum sie dann wahrscheinlich dann nächste Woche gegen Arsenal dann nicht spielen werden. Also da haben sie wirklich sich einige Fehler in dem Spiel geleistet.
Was korrekt ist und gleichzeitig aber auch unfair diesen beiden gegenüber, weil zum einen werden sie eben reingeworfen und zum anderen, wo war denn die Unterstützung der anderen? Also, dass Jan-Niklas Beste zum Beispiel diese Flanke zu einem sehr frühen Zeitpunkt schlägt, also das weiß doch wirklich jeder. Das war ja das Erstaunliche, dass das genauso passiert ist, wie man sich das vorher hätte aufzeichnen können. Und da liegt es ja dann nicht an den beiden. Klar, im perfekten Leben sichert Min-Jae Kim da noch ab und ich habe ja auch gesagt, er war noch ein bisschen zu weit weg, aber diese Flanke kann auch verhindert werden. Und beim 2-1 ja genauso, da muss Upamecano dann gegen zwei Spieler absichern und er will sogar noch die Tiefe absichern, also er entscheidet sich noch für das Richtige, aber ist alleine gegen zwei. Also das ist ja eben das, was die Situation so kompliziert macht und was auch eben klar macht, eine einfache Lösung wird es da nicht geben beim FC Bayern. Meine These ist auch, das wird jetzt nicht in einer Sommerpause gefixt werden können. Ich erwarte mir auch in der nächsten Saison eine schwierige Phase für den FC Bayern, was nicht auf FC Bayern-Niveau natürlich. Also die Armen werden halt dann wahrscheinlich wieder Zweiter. Wir werden alle eine Kerze für sie anzünden. Aber das wollte ich jetzt schon noch mit dazu sagen. Also es waren nicht nur die beiden, die da,
Man kann sich ja auch das 3-2 angucken, da war es ja dann auch eigentlich eher Goretzka, der dann da zu spät kommt, wodurch dann Heidenheim in Überzahl war. Also ja, wie du schon meinst, es sind nicht nur die beiden, aber jetzt bei den Gegentoren sahen sie schon auch nicht gut aus.
Das stimmt schon. Aber das fand ich nämlich noch ganz interessant. Ein Gedanke noch dazu. Die Hingabe zum Positionsspiel war so unterschiedlich bei beiden Teams und war auch ein Teil des Problems für die schlechte Heidenheimer erste Hälfte, weil man da nämlich das Positionsspiel zwar ans Positionsspiel gedacht hat, aber in einer total zurückgezogenen Stellung, und deswegen wurden viele Zweikämpfe gar nicht geführt, die eigentlich geführt hätten werden müssten. Aber wie Heidenheim in seinen Positionen verbleibt, auch dann gegen den Ball. Ich meine, die Stoßphase war logischerweise, der FC Bayern hat den Ball versucht, irgendwie ein Tor zu erzielen, aber bis auf irgendwie ein Dribbling von Saragossa und einen Schuss von Kane war nicht so arg viel zu sehen. Das lag aber auch daran, weil Heidenheim einfach sehr, sehr gut in seinen Positionen geblieben ist. Ich hatte auch das Gefühl, das hat ihnen sehr gut getan, dass man dann im Offensiven auf die Raute gestellt hat, und defensiv war es ja 4-4-2, das war die ganze Zeit so. Das hat Heidenheim sehr gut gemacht, und bei Bayern, wenn du nur aufs Positionsspiel geguckt hast, für 20 Minuten völlig okay oder halbe Stunde, glaube ich, in der ersten Hälfte. Und dann, überspitzt gesagt, Kraut und Rüben. Strafraumbesetzung hat dann nicht mehr gepasst. Spieler haben sich aus der Position ziehen lassen, wie eben Goretzka. Später ist ja Kimmich dann noch auf die Sechs gegangen. Und das ist schon wirklich, das muss man schon wirklich einmal sagen. Wir hatten da ein Team, was wirklich sehr diszipliniert gespielt hat, und ein Team, was über weite Teile Hero Ball gespielt hat. Und das, finde ich, ist dann schon nochmal auch ein Kompliment für Heidenheim und Frank Schmidt, wie deutlich das hier im Kontrast zu sehen war. Und dass dann letztlich zu Recht das Team gewonnen hat, was besser in der Umsetzung des Trainerplans war. Das war Heidenheim. Wer hatte das auf seiner Bingo-Karte vor dieser Saison? Also ich war ja positiv gegenüber Heidenheim, aber das so direkt hätte man es nicht erwartet, auch wenn es sich schon so ein bisschen angekündigt hat. Heidenheim hat damit 33 Punkte, 10 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Im Grunde könnte man jetzt nach oben schauen, denn 3 Punkte Rückstand sind es auf Rang 7, aber das ist natürlich gar nicht die Art und Weise von Heidenheim. Man spielt jetzt dann beim VfL Bochum und dann kommt zu Hause Raber Leipzig als nächstes Highlight-Heimspiel, und für den FC Bayern kommt jetzt direkt ein Highlight-Spiel. Wir werden dann sehen, ob positiv oder negativ. Man reist nach London zum neuen Tabellenführer in der Premier League, nachdem Liverpool nur 2-2 gespielt hat bei United. Man spielt gegen Arsenal, dann zu Hause gegen Köln, dann kommt das Rückspiel gegen Arsenal. Und wir werden nicht verpassen können, liebe Hörerinnen und Hörer, wie der FC Bayern sich da gemeistert hat und ob die Niederlagenquote vielleicht sogar noch gestiegen ist bei Thomas Tuchel. Die Zahlen waren wirklich erschreckend. Also ich nehme an, dass viele Hörerinnen und Hörer sich gar nicht mehr an Lorand und Detmar Kramer noch erinnern als Bayern-Trainer. Und es gibt gute Gründe dafür. Aber sie haben damals immer noch den Europapokal der Landesmeister geholt. Naja. Springen wir zurück in den Abstiegskampf, denn auch da gab es ein spektakuläres Spiel zu sehen. Thomas Müller hat für den FC Bayern noch sein 700. Spiel gemacht, Thorsten Lieberknecht sein 100. Spiel an der Seite natürlich von Darmstadt 98. Das Ganze fand statt in Mainz gegen den FSV, und Bo Henriksen hat das Publikum schon eine halbe Stunde vorm Spiel sehr euphorisch eingepeitscht. Er hat ein Spektakel angekündigt und sein Team hat dann geliefert. In der 32. Minute schießt Amiri einen Freistoß von rechts auf Lee, der den Ball unkonventionell auf Hanke Olsen legt, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben muss. Mainz hat weitere Chancen. Es dauert allerdings bis zur 60. Minute und einen deutlichen Fehler von Franjic, der einen, man muss es so sagen, fürchterlichen Fehlpass spielt, den sich Burkhardt schnappt, auf Gruder legt und der das 2-0 erzielt. Burkhardt war vorher mit dem ersten Kontakt an Schuhen vorbei und mit dem zweiten dann aus der Drehung hat er auf Gruder gelegt. Das war sehr, sehr fein von der technischen Seite her. In der 80. Minute hat dann Silvan Widmer auf dem rechten Flügel viel Platz. Er flankt scharf nach innen und findet Lee, der den Ball zum 3-0 ins Tor schießt. Vorher spielt Amiri einen schönen Flugball, der nicht aufgenommen wird. Und in der 84. Minute dann kommt Mainz über den rechten Flügel nach innen. Kraus legt den Ball auf Lee und der platziert ins linke Eck zum 4-0. Und der erste FSV Mainz 05 holt seinen 4. Saisonsieg. Alle 4 Siege zu Hause. Also man freut sich auf alle Heimspiele. Es wurde auch ausführlich bejubelt. Manuel, war Darmstadt 4 Tore unterlegen in diesem Spiel? War Mainz 05 besser? 4 Tore.
4 Tore ist natürlich immer eine Ansage. Mainz hat wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Das hat Spaß gemacht zuzugucken. Ich glaube, da ist jetzt auch genau der richtige Moment da, dass ein Burkhardt wirklich zurück ist, integriert ist, kann man sagen, nach den Toren der letzten Wochen. Und im Zusammenspiel mit Lee und Gruder und vor allem Amiri ist das schon ganz guter Offensivfußball. Da werden gute Verlagerungen gespielt, die die Verbindung stimmen und das stellt dann halt Darmstadt einfach vor große Probleme. Natürlich legen sich dann, wie du gesagt hast, legen sich beim 2-0 dann das Ei selbst rein. Das tat mir Franjic leid, der, glaube ich, zumindest defensiv gute Werte hatte vorher, was Klärungen und so angeht, war eigentlich da ganz gut dabei. Und ich fand es auch eigentlich schade, dass zu dem Zeitpunkt dann das Spiel vorentschieden war. Ich hätte nämlich Darmstadt gerne mit einer offensiveren Ausrichtung gesehen. Die haben nach den ersten wirklich 15 Minuten waren schon einige Chancen da für Mainz. Und Darmstadt hat sich dann etwas zurückgezogen und hatte so einen recht konservativen Aufbau, auch wie hier wieder einen langen Bällen Richtung Skarke. Williamson leider ja ein Ausfall, will man sagen. Ich glaube, er hatte recht schlechte Zweikampfwerte. Ich glaube, irgendwie 2 von 15, 2 von 16 nur gewonnen. Ist da nicht so leider, also die letzten Wochen hat er mir auch gut gefallen, aber ist da nicht in Frage gekommen, um dafür Entlastung zu sorgen. Und das hatte sich dann zur Halbzeit geändert. Dann ist Darmstadt etwas offensiver geworden, beziehungsweise haben sie sich im Pressing mehr engagiert. Und das wäre doch eigentlich ganz spannend geworden. Aber das war nach einer Stunde de facto dann auch wieder vorbei oder zumindest war das Spiel dann in eine gewisse Richtung gelenkt. Und wenn du dann ein bisschen die Flügel auflösen muss, weil du dann nach vorne gehen musst, und dann kann Mainz mit diesen Offensivspielen, die ich gerade erwähnt habe, kann das dann gut bespielen. Und da geht's hinten raus, kommen halt nachher die 2 Tore dazu. Aber ich denke, ist schon, hat die Kräfteverhältnisse in etwa über die 90 Minuten dann schon wieder gespiegelt. Mhm.
Ja, ich muss sagen, ich bin ambivalent, was das angeht. Denn auf der einen Seite kann man nicht wegdiskutieren, dass Darmstadt in ganz vielen Kategorien, die zum Fußballspielen gehören, nicht gut war. Und da stellen sich mir auch Fragen. Also zum Beispiel hat man nur 157 Sprints hingelegt. Letzte Woche gegen Rasenballsport Leipzig hatte man 230. Der Durchschnitt von Darmstadt liegt bei 197 Sprints. Also 40 Sprints weniger hatte man in diesem so wichtigen Spiel. Und es ist nur eine Zahl, aber es war ja zu sehen. Ich habe die Zahl nachgeguckt, weil ich mir gedacht habe, sag mal, warum traben denn die ganze Zeit? Beim 0:2 zum Beispiel traben mehrere Spieler zurück in ihre Position und sind deswegen einfach nicht rechtzeitig da. Und vielleicht war das, weil ich vorher das Spiel Heidenheim gegen Bayern gesehen hatte und mich noch drüber gefreut hatte, wie Heidenheim immer zurückgefallen ist, sobald, wenn sie den Ball vorne verloren haben, dass mir das so deutlich aufgefallen ist. Aber das war schlecht und auch die Chancenkreierung war sehr schlecht. 9 der 14 Schüsse hatte man von weit außerhalb des Strafraums. Deswegen ist der Expected Goals Wert irgendwie auf 0,55 ist man am Ende noch gekommen. Aber es gab ja auch einzelne Chancen. Und man war immer wieder in diesen Situationen, die gefährlich hätten werden können. Da hat dann halt Mainz 05 in dem Spiel sehr gut verteidigt. Und das hat es für mich eben so schwer gemacht. Und vielleicht passt das dann auch perfekt zu dieser Saison von Darmstadt 98. Man hat deutlich verloren, man hat auch zu Recht verloren. Ich glaube, kein Darmstädter und keine Darmstädterin würde jetzt sagen, Mensch, da sind wir aber Hammer, aber Pech gehabt. Eigentlich war das doch ein 1-0 für uns. Aber dennoch kann ich nicht den Finger drauflegen, woran das jetzt genau lag. Ich sehe eben nur einzelne Dinge, die gar nicht gepasst haben. Ich sehe einige Dinge, die okay waren. Und das Grundproblem von Darmstadt ist, dass sie die ganze Saison über schon eine reaktive Mannschaft waren. Sie hatten in ganz wenigen Spielen den Mut. Gladbach ist die Ausnahme und selbst das Spiel hat man ja nicht gewonnen, damals das Heimspiel. Da hatten sie mal den Mut von der ersten Hälfte an, selbst aktiv nach vorne zu spielen und im Grunde fast ab diesem Spiel war es dann immer so, erst nach Rückstand hat man dann mal, ist man ein bisschen höher angelaufen und hatte mal ein bisschen mehr Aggressivität und Zug zum Tor. Aber deswegen, ich meine, Darmstadt 98, die werden jetzt runtergehen, 9 Punkte Rückstand sind das, alle Verantwortlichen, alle Spieler haben sich entsprechend geäußert, also das ist im Grunde jetzt, sind das halt jetzt noch 6 Spiele, die man macht in der ersten Liga und dann tschüss, wir sehen uns in der zweiten dann irgendwann wieder.
Ja, es ist, glaube ich, von Außenstehenden, wie du sagst, es ist einfach ein bisschen skurril zu beobachten, dass du denkst, es geht um das und das, es geht um so viel in dem Spiel und du hast aber trotzdem diese passive, diese abwartende Haltung und das Fehlen der Dringlichkeit, das ich als Gladbach-Beobachter auch sehr gut kenne, ist einfach in dem Maße nicht zu verstehen. Und es gab ja auch in diesen 15 Minuten nach der Pause bis zum Tor von Gruder, es gibt diese eine Szene, wo Schuhn einen seiner langen Bälle spielt und dann verschätzt sich Seidel und Williamson ist gegen Chor eigentlich durch, wäre durch sein. Und Chor schafft es gleichzeitig, einen Ellbogencheck auszufahren, aber auch den Ball mit der Hand zu spielen. Also irgendwie so eine Chor-elfte Gelbe in a nutshell Chor-Aktion. Das wäre durch und durch, also das wäre eine 1-gegen-1-Situation durchaus geworden. Das ist zwar nicht als rote Karte oder als Notbremse ausgelegt worden, weil ich glaube, irgendein Mainzer wäre noch hinterhergekommen, aber es wäre schon sehr knapp geworden. Und dann hast du halt 8 Minuten später so eine Szene, wo halt dieser Blackout kommt. Und dann reicht einfach die Qualität nicht, um diese ganzen 1:1 oder 50-50 Situationen, die fallen halt dann öfters gegen dich aus. Und das sind so, wenn die Kick- oder Kipppunkte des Spiels kommen. Und ich glaube, dann in der Summe ist es dann, wird es dann halt bitter. Und dann reicht es halt nicht. Mhm.
Es ist halt nur ein interessantes Auseinanderklaffen. Also wenn Darmstadt so aktiv wäre wie die eigenen Fans, dann hätte man hier auf Augenhöhe mindestens mitgehalten. Der Auswärtssupport war definitiv da und über die Heimspiele müssen wir ja gar nicht sprechen. Was da in dem einen Spiel passiert ist, haben wir ja damals schon ausführlich noch thematisiert und es wurde ja auch aufgearbeitet. Und auf der anderen Seite jetzt Mainz 05. Ein Gedanke dazu zum Einstieg. Ich fand es interessant zu sehen, es gibt Mainz 05 offenbar in zwei Geschmacksrichtungen. Die eine Geschmacksrichtung ist mit Onisivo und Ajorg beiden auf dem Feld. Da geht es um lange Bälle und Zielspieler. Und die andere Geschmacksrichtung ist die, die wir jetzt gesehen haben, mit Lee, Gruder und Burkhardt. Du hast drei vorne drin, die total fluide ihre Positionen interpretieren. Du hast mit Gruder jemanden, der dankbar in jedes Dribbling hinein möchte. Und vor allem, du hast ein klares Spiel über die Halbräume, über Spieler, die sich fallen lassen. Das hat auch einfach sehr gut funktioniert über die ganze Partie hinweg. Ich finde, es gab eine Phase Anfang der zweiten Hälfte, da hatte Darmstadt so ein bisschen mehr Kontrolle. Aber ansonsten hat Mainz 05 immer die gefährlichen Räume gefunden. Und das lag vor allem an den dreien, oder?
Ja, ganz, also Lee, Burkhardt und Gruder zusammen viele, viele Kontakte, die meisten Kontakte im 16er. Amiri spielt anderthalb Dutzend Pässe ins letzte Drittel, doppelt so viel wie die besten Darmstädter. Und das sind einfach die Werte. Und es war gut anzuschauen. Und durch diese Aktion gerade in Gruder kann dann auch in diesen schnellen Haken schlagen, kann er halt Situationen erschaffen, die dir vielleicht diese Wuchtoption mit beispielsweise Onisivo und Ajorki nicht direkt so leisten. Das ist halt eine andere Qualität. Aber ich glaube, in dem Spiel war es dann genau Gift für Darmstadt, dem ausgesetzt zu sein über so lange Phase. Und das meiner Meinung nach würde das auch Gift sein für andere Vereine. Also was man so jetzt auch wieder am Spieltag, ne, in gewissen Spielen beobachtet hat, ist das ein Weg, der für Mainz durchaus ein Erfolgsrezept sein sollte und sein kann für die nächsten Spiele. Also das ist, so würde ich denen empfehlen, das weiterzumachen von meiner bescheidenen Position aus. Also es war gut anzusehen und allein deswegen schon.
Ein bisschen würde ich persönlich auf die Euphoriebremse treten. Und das meine ich jetzt nicht nur dahingehend, dass ich es nicht verstehen konnte, warum man im Stadion für den Sieg von Köln gejubelt hat. Ich wäre erstmal froh, den Relegationsplatz zu sichern, aber das ist jetzt einfach nur meine ganz persönliche Meinung. Möchte nicht Leuten vorschreiben, wie sie zu jubeln haben oder nicht. Es ging wahrscheinlich um die Hoffnung, Bochum noch reinzuziehen, was ja auch funktionieren kann. Aber ich finde schon, dass es zwei Aspekte in diesem Spiel gab, die zu sehen waren, die aber nicht zum Tragen gekommen sind. Das eine ist, Mainz spielt mit dem, was sie da gespielt haben, extrem riskant. Also alle Spieler gehen ins hohe Pressing. Das hohe Pressing war letztlich auch einer der Schlüssel, um dieses Spiel zu gewinnen. Es hat hervorragend funktioniert, aber Barrero war im Zentrum manchmal ganz schön alleine. Das heißt, hätte sich Darmstadt aus diesen Pressing-Situationen besser herausgespielt und vereinzelt ist das ja gelungen, dann gab es ganz oft 4-gegen-4 Situationen, die du eigentlich so gerne gar nicht haben möchtest. In der zweiten Hälfte war es dann so, dass Mvene ein bisschen tiefer geblieben ist. Ich glaube, Bo Henriksen hat ihm gesagt, du mach mal ein bisschen langsam, damit wir da nicht in Unterzahlsituationen geraten. Und der zweite Aspekt dazu ist, dass ich finde, taktisch hat sich eigentlich nichts verändert bei Mainz 05 durch Bo Henriksen. Es hat sich motivational etwas verändert, es hat sich in der Ansprache etwas verändert und es sind manche Spieler wieder zurück, die eben lange verletzt waren oder aus anderen Gründen nicht gespielt haben. Plus, und das ist der eine X-Faktor wahrscheinlich, Amiri ist da. Also mir hat jemand bei Instagram geschrieben, an den Rasenfunk-Account, für ihn der Wintertransfer der Saison und der hätte auch jedes andere Team irgendwie auf Platz 6 oder so geschossen, also müsste eigentlich bei einem Team spielen, was so gut wäre. Ich habe übrigens gleich an Gladbach gedacht, was Amiri bei Gladbach so gemacht hätte, also ich stimme zu, er ist ein wichtiger Faktor, aber das will ich schon auch nochmal hier anmerken, zumindest mir ist es jetzt noch nicht gelungen, was zu erkennen, was Bo Henriksen da taktisch verändert hätte und es basiert halt dann schon sehr viel auf Form, auf Spielverlauf. Und in dem Spiel hat das halt sehr gut geklappt. Du hast aber halt auch gegen das schlechteste Team dieser Liga gespielt. Also das ist jetzt mein persönlicher Tritt auf die Euphoriebremse. Ich weiß nicht, ob du lieber aufs Gas drücken möchtest oder einstimmst.
Nein, sicher. Das ist, glaube ich, alles im Kontext der aktuellen Tabellensituation und der vorausgegangenen Monate zu sehen. Natürlich. Aber ich würde dann auch sagen, das sind die ob, ne, wie viel Henriksen da jetzt in Mainz steckt, sei dahingestellt. Puzzlestücke. So sind aber gut zusammengefügt worden, ne, die vorher schon da waren. Und das sind halt die genannten Spieler. Und klar ist es ein anderes Spiel, wenn du so gegen, ja, Stuttgart, Dortmund, Leverkusen, Leipzig spielst. Aber in den entsprechenden Spielen musst du dann halt so da sein, wie Mainz es jetzt getan hat. Und das macht Hoffnung im Ausblick oder im Vorausblick auf die letzten Spiele. Mit Darmstadt und Mainz ja identische Gegner, obwohl es für Darmstadt, glaube ich, relativ umsonst sein wird.
Das stimmt, ja. Also Darmstadt wahrscheinlich weg, 9 Punkte jetzt hinter dem Relegationsplatz, spielen jetzt dann zu Hause gegen Freiburg und für Mainz 05 geht's, und das ist die gute Nachricht, zu Hause weiter. Ihr habt ja gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, alle bisherigen Siege hat man zu Hause geholt. Die TSG aus Hoffenheim wird nach Mainz reisen, dann geht's gegen Freiburg und dann wiederum kommt das ganz wichtige Heimspiel gegen den ersten FC Köln. Da könnte man dann noch viel eher jubeln, wenn man den FC besiegen würde, denn das wäre dann wohl schon sehr sicher zumindest der nicht direkte Abstieg, aber alles Weitere werden wir uns angucken. Mainz 05 für den Moment nach diesem 4:0 euphorisiert und das mit Recht, und gerade für Jason Lee, der keine einfache Saison hatte, konnte man sich auch freuen. Und das muss man auch sagen, also die Art, wie sich alle Spieler über ihre Tore gefreut haben, ich meine, dass die sich freuen, ist klar, aber irgendwie, es hatte was Besonderes. Es war auf andere Art und Weise, aber vergleichbar mit dem, was da in Köln passiert ist. Da ist etwas passiert in diesem Stadion und deswegen gucken wir doch Fußball, damit etwas passiert im Stadion. Das war auch so beim Spiel Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart. Und das war schon vor Anpfiff so. Fantastische Choreo zu 50 Jahren Westfalenstadion. Sehr, sehr schön anzusehen, sehr schön umgesetzt, auch würdig präsentiert durch die TV-Übertragung. Das hat Sportcast gut gemacht, fand ich an dieser Stelle. Spiel war dann etwas zäh zwischen dem BVB und dem VfB. In der ersten Hälfte gibt es wenige Chancen, aber in der zweiten Hälfte, da geht's dann ab. In der 64. Minute flankt Leveling flach auf Guirassy, der das 1:0 erzielt. In der Entstehung hatte Ito den Ball gewonnen und über 3 tiefe Pässe kam dann Leveling frei auf dem Flügel in die Szene, die zu diesem Tor führt. 15 Ballkontakte von Balleröberung bis hin zum 1:0 hat es gebraucht, persönlich durchgezählt von Lothar Matthäus. Also diese Statistik ist mal so richtig wasserdicht, liebe Hörerinnen und Hörer. Dann geht es wild hin und her. Es geht viel aufs VfB-Tor. Da kann Alex Nübel einiges wegparieren. Aber auch der VfB hat mehrmals die Chance, dieses Spiel zuzumachen. Undorf und Guirassy unter anderem hatten noch Chancen. Am Ende der Partie liegt dann vor allem Leveling vorrangig auf dem Boden. Aber selbst 0,9 Minuten Nachspielzeit retten den BVB nicht. Es reicht nicht zum Ausgleich. Und so wiederum schafft der VfB den 5. Auswärtssieg in Folge. Etwas, das man in der Geschichte dieses Vereins bisher noch nie in die Bücher schreiben konnte. Also auch hier ist etwas Historisches passiert. Celine, warum hat der VfB dieses Spiel gewonnen? Warum hat der BVB die hervorragende Ausgangssituation nach diesem wiederum historischen Sieg beim FC Bayern verspielt in dieser Partie? Hat man Pech oder war da mehr dahinter?
Also ich würde ganz grundsätzlich mal sagen, dass es eigentlich ein relativ ausgeglichenes Spiel war. Das hast du ja auch schon angedeutet. Und es hätte grundsätzlich auch mit einem BVB-Sieg oder mit einem Unentschieden enden können. Weder in der ersten Halbzeit noch in der zweiten Halbzeit ist das Spiel jetzt so wirklich auf die eine oder die andere Seite gekippt, finde ich. Und am Ende, ja, muss man einfach sagen, dass Dortmund zwar viel für den Ausgleich unternommen hat und auch genug Chancen hatte, um den Ausgleich zu machen. Sie hat dann aber jetzt nach dem Spiel eben vor allem mit den Chancen von Adeyemi in der 31. Minute und dann von Schlotterbeck in der 80., die beide 2 Hochkaräter liegen lassen haben. Und vielleicht kann man es einfach zusammenfassen damit, dass es am Ende einfach einen Top-Stürmer wie Guirassy braucht, um den Unterschied zu machen. Und da ist ja jetzt auch was Historisches passiert. Er hat ja auch mit seinem 24. Saisontor den Vereinsrekord von Mario Gomez in der Saison 2008-09 eingestellt.
Und dessen Torjubel nachgemacht. Ich mag es ja, wenn Spieler sich so mit dem eigenen Verein beschäftigen.
Genau, ja. Also unterm Strich würde ich sagen, dass es ja schon irgendwie eine unnötige Niederlage von Dortmund war. Das ist ja auch im Forum schon mal so ein bisschen angeklungen. Aber in diesem Spiel, wie auch schon gegen Bayern, kann sich Dortmund keine Vorwürfe machen, dass die Einstellung nicht gestimmt hätte. Also da kann man wirklich gar nichts gegen sagen. Man hat gesehen, dass sie wollten, aber irgendwie haben sie dann eben doch nicht diese eine zündende Idee gehabt, mit der sie dann auch die Stuttgarter Abwehr irgendwie auseinanderziehen konnten.
Ja, die Idee war halt häufig, Adeyemi freizukriegen. Genau. Das hat auch super funktioniert. Also einmal steht er komplett frei vor Nübel. Und dann gibt's noch die Elfmeterszene, die nicht gepfiffen wurde, wo es einen Kontakt gab, aber er tatsächlich auch sehr leicht gefallen ist. Also finde ich, wahrscheinlich wenn beide Entscheidungen hätten so stehen bleiben können, sowohl das Weiterspielen als auch wenn gepfiffen worden wäre. Wie blickst du denn auf die defensive Leistung von Borussia Dortmund? Weil klar, dass man hinten raus mehr ins Risiko geht und es dann Konter für den VfB gibt, das ist erklärlich. Es gab aber auch Hummels, der zum Beispiel mit einem großen Patzer das 0-2 ermöglicht, das dann aber nicht fällt. Wie hat dir die Defensive gefallen beim BVB?
Also mir hat sie eigentlich bei beiden Mannschaften ganz gut gefallen. Auch in der ersten Halbzeit haben sie eigentlich beide recht stabil gestanden. Und in der zweiten Halbzeit würde ich eigentlich auch sagen, dass man ihnen da jetzt nicht so viel vorwerfen kann. Das war ja jetzt in den letzten Monaten immer mal wieder so ein Thema, dass da eben die Abwehr dann irgendwie den Unterschied gemacht hat. Aber jetzt inzwischen, finde ich, zeigt sie sich da auch stabilisiert. Und jetzt auch gegen Stuttgart kann man da jetzt nicht unbedingt Vorwürfe machen, finde ich.
Und dann hatten wir die Schlussphase beim BVB. Ich habe nach der Partie drüber nachgedacht. Also ich finde auch, dass Dortmund letztlich Spielpech hatte, dass es kein 1-1 war. Aber selbst beim 1-1 wäre man zwar noch ein Punkt vor Leipzig, aber auch dann hätten wir, glaube ich, die Frage gestellt, sollte man zu Hause gegen den VfB Stuttgart, so gut der VfB auch in dieser Saison ist, aber nicht den Anspruch haben, dieses Spiel vielleicht zu gewinnen und hier ein eindeutiges Statement abzulassen. Ich fand in der Schlussphase des Spiels, also generell waren Flanken sehr, sehr wichtig beim BVB und da ist es, also man hat auch relativ viele Kopfballduelle gewonnen, hatte natürlich auch mit der Abwehrreihe beim VfB zu tun, also Wagnermann stiller als Innenverteidiger und Itu da noch, also vielleicht keine so schlechte Idee da zu flanken. Man hat auch 11 der 16 Schüsse, sind auch tatsächlich nach Flanken entstanden, die aber halt dann sehr schwierig sind, in gefährliche Chancen umzumünzen. Und vor allem, wenn sowohl Niklas Füllkrug als auch Sebastian Haller aus unterschiedlichen Gründen gerade nicht in der Form ihres Lebens sind. Ist das vielleicht auch noch was, worüber man reden muss, wenn man über dieses Spiel spricht? Weil du hast ja das Thema auch schon im Vergleich zu Guirassy aufgemacht. Was halt eben noch fehlte war, naja, der BVB hat gerade seinen Guirassy nicht.
Ja, genau. Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein Faktor gewesen. Klar, jetzt am Ende des Spiels diskutieren dann viele über Schlotterbeck und was gewesen wäre, wenn er das dann doch noch gemacht hätte. Ist ja nach dem Spiel dann auch recht genervt gewesen von den Fragen von Wasserzieher. Das war ja jetzt auch noch so ein Thema nach dem Spiel. Aber ja, also wenn sie da vielleicht einen echten Stürmer gehabt hätten, einen Stürmer in Form, hätte es vielleicht auch anders ausgehen können.
In der letzten Spielphase ist mir dann noch aufgefallen, dass Dortmund die vorderste Linie komplett vollgeschoben hat, aber hinten waren nur noch 2, manchmal 3 Spieler. Das heißt, es haben so voll die Spieler gefehlt, um zum einen ein Übergangsspiel zu machen und um zweite Bälle einzusammeln. Also wenn der VfB was rausverteidigt hat, was sie sehr häufig gemacht haben, dann war der Ball auch häufig im Ballbesitz Stuttgart und die sind dann, haben irgendwie versucht, einen Konter zu starten, bis sie wieder den Ball verloren haben oder auf dem Boden lagen und ganz, ganz schlimme Krämpfe auszuhalten hatten. Das war schon ein bisschen arg, das Zeitspiel. Aber gut, das ist das Recht des Führenden, dass er auch so ein Spiel zu Ende bringen kann. Und es gab ja die 9 Minuten Nachspielzeit. Beim VfB fand ich noch die Aufstellung von Leveling interessant, gerade gegen Adeyemi. Muss man im Nachhinein, glaube ich, sagen, hat gut funktioniert. War ein Kniff, also trotz aller Chancen, die Adeyemi hatte. Aber Leveling war so eigentlich der Einzige auf dem Platz, der mit seiner Geschwindigkeit mithalten konnte.
Ja, auf alle Fälle. Also du hattest ja schon mal die Umstellung angesprochen. Ich finde, diese neu formierte Innenverteidigung, die Dreierkette oder halt gegen den Ball die Fünferkette, hat extrem gut funktioniert. Ich finde, Stuttgart wirkte eigentlich über das gesamte Spiel relativ konzentriert im Defensivverhalten und sie haben ja auch sehr kompakt gestanden. Also genau, Leveling ist dann gegen den Ball eben mit in die Dreierkette reingerückt und ja, das kann man... Hat gut funktioniert, kann man auf jeden Fall so in den nächsten Spielen auch machen.
Und das ist mir nämlich in der Nachbetrachtung dieses Spiels ein bisschen untergegangen, wie ramponiert ist zu viel, aber wie geschwächt der VfB hier eigentlich angereist ist, ohne den Kapitän Waldemar Anton, der sich ja für Meckern die 5. gelbe Karte geholt hat. Wir haben es in der letzten Sendung schon thematisiert. Aber ich fand dieser Kniff, Stiller in die Innenverteidigung, Millot auf die 6 neben Karasor, Mittelstädt ganz oft in die Halbspur, also Mittelstädt war fast gar nicht breit gestanden, die Breite hat immer führig gegeben, der hat nicht das allerbeste seiner Spiele gemacht, da kommt er aber ja auch von dem hohen Leistungsniveau, aber ich finde, das hat wirklich gut funktioniert und war für mich eigentlich so, neben dem, dass Dortmund hier Pech hatte, dieses Spiel nicht zumindest ausgeglichen zu gestalten, für mich war das eigentlich die Geschichte dieses Spiels, dass Sebastian Hoeneß es geschafft hat, in einer nicht so einfachen Situation, nach dem 3-3 gegen Heidenheim, was natürlich im Moment als Punktgewinn verstanden wurde, aber im Gesamtkontext ein Punktverlust war, weil man schon 2-0 geführt hatte, und dann eben auswärts beim BVB, dem direkten Verfolger, fand ich, war das ein Matchplan, der sehr gut funktioniert hat, der ja auch die klaren großen Chancen ganz selten nur zugelassen hat, war schon gut.
Ja, ich finde auch, in so einem Spiel muss man auch erstmal den Mut haben, dann da einen Spieler hinzustellen, der das ja, glaube ich, unter Hoeneß nur einmal bei den Bayern Amateuren gespielt hat, mit Stiller. Also da hatte man ja auch zum Beispiel einen Karasor, der das ja auch schon mehrfach gemacht hat, den hätte man ja auch einfach aus der Sechs dann in die Innenverteidigung, ins Zentrum dann ziehen können. Und dass er sich dann gerade gegen Dortmund eben für die Variante mit Stiller dann auch entschieden hat, ist natürlich dann auch dafür belohnt worden, aber ja, dafür muss man schon einen gewissen Mut dann auch mitbringen.
Absolut. Also das hat alles gut funktioniert beim VfB und dann mit einem Alex Nübel, der noch 7 Paraden hatte, dann hältst du eben auch die weiße Weste. Für Dortmund geht es jetzt ja weiter gegen Atletico. Ich glaube, da ist noch ein gutes Signal für die Champions League, dass Jadon Sancho auch immer besser in Form kommt. Ich fand, also er hat zum einen gute Standards geschossen. Nach Standards hatte man sehr, sehr viele Abschlüsse. Ich glaube, 7 von 16 waren nach Standardsituationen auch. Ich hatte es vorhin schon in die Flankenzahl mit reingerechnet. Und Jadon Sancho muss man da mitnennen. Der, also wenn wir sagen, Füllkrug hat gerade ein bisschen Probleme, die Zange um ihn außen rum sind, die eher weniger, Adeyemi und Sancho.
Ja, auf jeden Fall. Und generell halt auch, wenn man, klar, sie haben jetzt nicht gewonnen, aber sie haben eben eine gute Leistung trotzdem gezeigt und dann geht man natürlich auch nochmal mit einem anderen Selbstwertgefühl, mit einem anderen Selbstbewusstsein dann auch in die Partie. Mhm.
Also sehr, sehr interessant. Ich bin gespannt, wie man auf dieses Spiel im Saisonkontext blicken wird, wenn man dann schon ein bisschen mehr weiß, wie sich alles weiterentwickelt hat, wie sich zum Beispiel der BVB jetzt dann geschlagen hat. Auswärts in Madrid bei Atletico, dann auswärts in Gladbach, das sind die nächsten beiden Spiele für Dortmund, das auf Rang 5 gerutscht ist, nicht mehr auf einem Champions-League-Platz liegt. Jetzt entscheidet aktuell die Tordifferenz zwischen RB Leipzig und dem BVB und da ist Leipzig aktuell um 9 Tore besser. Der VfB Stuttgart wiederum wird jetzt dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt spielen. Stuttgart hat 60 Punkte, ist punktgleich mit dem FC Bayern. 7 Punkte Vorsprung hat man damit auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz und vielleicht wird es ja sogar die Vizemeisterschaft. Aber da muss man jetzt noch vielleicht ein bisschen die Kirche im Dorf sein lassen und erstmal abwarten, was jetzt dann im nächsten Spiel passiert. Die Kirche aus dem Dorf, die tragen wir jetzt beim Spiel Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach, denn Manuel ist euphorisiert von der Fußspitze bis in die Haarspitze. Warum, fragt ihr euch? Ich kann es euch genau sagen. Weil Jannik Gerhardt als Linksverteidiger in einer Viererkette in dieses Spiel ging. Nein, das war es wahrscheinlich nicht, aber das war trotzdem zu sehen. Interessanter Kniff von Ralf Hasenhüttl. Und man hatte auch das Gefühl, das könnte der Abend von Ralf Hasenhüttl und vom VfL Wolfsburg werden, denn schon in der 7. Minute spielt Swanberg, obwohl Gladbach sehr tief steht, einen perfekten linienbrechenden Pass auf Thiago Tomasch und der legt in den Rückraum auf Baku und der erzielt das 1:0. Danach verpasst Wöber knapp nach einem Kopfball das Tor, aber insgesamt ist von Gladbach doch eher wenig zu sehen bis zur 2. Hälfte und dann beginnt die starke Phase. In der 53. Minute schießt Itakura aus der Distanz, er wird vorher von Netz angespielt, Jens fälscht unhaltbar ins eigene Netz ab, das ist der Ausgleich und nur 5 Minuten später bekommt Honorar auf dem linken Flügel viel Platz, passt flach nach innen auf Ngumu, der den Ball sehr gut mit dem ersten Kontakt so mitnimmt, dass er mit dem zweiten ins Eck legen kann. Das ist das 2:1. Dann köpft Robin Hack an die Latte, Mähle schießt einen Fallrückzieher knapp vorbei und in der 88. Minute geht der Puls von Manuel nochmal kurz hoch und dann aber wahrscheinlich runter, denn Maier spielt einen Fehlpass in den Fuß von Weigl, der passt an die Grundlinie zu Chwancharra und dessen Pass in die Mitte ist eigentlich nicht gut, aber weil Arnold den Ball nicht richtig trifft bei seiner Erklärungsaktion, kommt er genau zu Rocco Reitz und der erzielt das 3:1 und küsst dann das Wappen auf seinem Trikot so, dass es aussieht, als würde er reinbeißen wollen, aber vielleicht ist das dann auch passend zu diesem Spiel. Omlin pariert nochmal gegen einen Kopfball von Behrens stark und dann ist es vorbei. Manuel Gladbach gewinnt mit 3:1. Gladbach gewinnt endlich mal wieder, wenn ich es richtig gelesen habe, seit Ende Januar ist es jetzt der erste Sieg wieder. Was war das für ein Sieg? Ein taktisch herausgespielter, ein Sieg der individuellen Klasse, ein Sieg des Spielverlaufs. Wie ist er zustande gekommen?
Ja, es ist in der Tat ein bisschen kurioses Spiel. Die zweite Halbzeit von Wolfsburg habe ich nicht so erwartet und wahrscheinlich auch die Wolfsburger selber nicht. Ich weiß, so kurz nach Abpfiff, auf Aufnahme Sonntagabend, noch nicht so richtig, was passiert ist. Es war sehr Gladbach-like, die zweite Hälfte von Wolfsburg. Also Gladbach, als Gladbacher hat man sich mit vielen, ich glaube 29 Punkte nach Führung verspielt, hat man sich mit vielen Spielen auseinandersetzen müssen, wo es ganz gut begann und dann stark nachließ. Und ne, da sind auch viele jüngere Spiele in Erinnerung, beispielsweise auch das Pokal aus in Saarbrücken. Und hier ging es natürlich auch wieder fürchterlich los. Ich hatte mir, das glaubt mir jetzt natürlich wieder keiner, weil hab es mir gerade aufgeschrieben gehabt, als das passiert ist, was beim 1:0 passiert ist, dass wirklich auf der rechten Seite die Wolfsburger so ein bisschen überladen haben und Thiago Thomas rückt raus, Baku ist auf der Seite und so ein bisschen, um da die Wöber rauszuziehen, eine Gumu, der relativ selten volle defensive Unterstützung gibt auf dem Flügel, da so ein bisschen Stress zu machen. Und eine Minute später, ich hatte es aufgeschrieben, klingelt's da. Und es ist natürlich eine Leistung, wenn man de facto da in dem Moment 7, 8 Defensivspieler auf dem Platz hat, sich mit dem genialen Trick Pass nach außen komplett aushebeln zu lassen. Das ist schon, das war schon Wahnsinnsbeginn wieder. Ich hatte mir dann wirklich, hatte das Schlimmste befürchtet. Dann hat es sich aber relativ schnell gelegt. Ich glaube, die Dreierkette oder eher die Fünferkette mit Leiner und Netz, die dann natürlich immer so einrücken, aber hinten mit Wöber, das hat sich stabilisiert und Wolfsburg ist dann einfach nicht mehr so in diese Räume gekommen und Gladbach hat sich auf Gladbach auswärtsartige Art, also recht harmlos, etwas angenähert. Es war aber schon dann nach einer halben Stunde ein etwas ruhigeres Spiel und es sah nicht so aus, als wenn Wolfsburg das zweite Tor schnell nachlegt. Und ja, dann geht die zweite Hälfte los und auf einmal steht es 2:1 für Gladbach. Ich glaube, nochmal, das ist auch wieder kein Wahnsinnstrick, aber Ngumu und Honorat tauschen die Seite. Das schien auch für sehr viel Verwirrung zu sorgen bei Wolfsburg. Hinten raus spielen klappte nicht mehr so. Gladbach hat dann auch mehr gepresst. Auch etwas, was in der ersten Halbzeit fast nicht vorkam. Wirklich tief stehen, selbst bei 0:1 den Gegner zu erwarten, ist auch wieder vielleicht fragwürdig. Das habe ich vielleicht auch bei Darmstadt vorhin erwähnt. So sah es aber auch über weite Strecken in der ersten Halbzeit aus. Und in der zweiten Halbzeit ist Gladbach sehr viel aktiver geworden. Und das hat irgendwie Wolfsburg komplett den Wind aus den Segeln genommen. Wink, wink. Und ja, das auch untypisch für Gladbach, so effektiv zu sein. Da ist man auch öfters mal verschwenderisch. Man muss natürlich auch sagen, dieser Schuss von Itakura, ja, der geht dann auch nur so einmal rein pro Saison. Aber danach gab es halt noch einige Szenen, wo wirklich auch Überzahlsituationen im Konter kreiert wurden, auch nach dem 2:1. Und die Szene vom 2:1 ist wieder viel Honorar geschuldet, der die zehnte Vorlage der Saison gibt. Also auch wirklich auch kein unsung hero, um das zu sagen, aber ist schon ein unterschätzter Spieler. Also ist schon einer wirklich der Spieler, der, wenn du ihn richtig einsetzt, und in dem Spiel ist er wesentlich offensiver zum Tragen gekommen, ist in vielen Spielen so ein bisschen verschlissen worden als Schienenspieler. Da siehst du, was er für einen Unterschied machen kann. Und damit ist Wolfsburg genau in diesen 15, 20, 25 Minuten nach der Pause nicht zurechtgekommen. Und davon haben sie sich nicht mehr erholt.
Ja, also ich finde auch noch, also dieses Spiel schwer zu interpretieren und doch war wahnsinnig viel drin. Also beispielsweise, Itakura spielt auf der 6 neben Weigl. Interessanter Schachzug. Im Nachhinein muss man auch sagen, hat gut funktioniert. Hättest du mich zur Halbzeit gefragt, hätte ich gesagt, Weiß ich nicht, weil wie hat Wolfsburg gespielt? Wolfsburg hat intendierten Standfußball gespielt. Also im Aufbau war das ja grotesk. Also erstmal muss man sagen, Wolfsburg natürlich musste wieder umbauen. Also Lacroix ja wegen Rot gesperrt und Zäsiger mit Gelb gesperrt. Deswegen Jens neben Bornau in der Innenverteidigung und eben Yannick Gerhardt als Linksverteidiger. War aber jetzt gar nicht das Entscheidende. Bei Gerhardt hatte man am Anfang noch das Gefühl, das würde ein Thema werden, weil der hat sich manchmal in Zweikämpfen nicht so ganz verhalten wie ein Außenverteidiger. Also sprich, du schiebst den Gegenspieler halt möglichst immer Richtung Linie. Das hat er nicht so gemacht, aber ich fand, das wurde dann besser. Aber was hat Wolfsburg im Aufbau gemacht? Nichts. Der Ball, also sie standen und hatten den Ball und haben ihn sich ganz langsam hin und her gepasst und dann irgendwann wurde es einem Gladbacher zu bunt und er ist draufgelaufen und dann haben sie nach vorne gespielt, dann haben sie progressiv gespielt und sie haben immer in den Rücken von Weigl und Itakura gespielt, weil da war immer Platz. Und da dachte ich mir, ach, sehr interessant, das klappt dann ja vielleicht doch nicht so. Und dann haben sie aber damit aufgehört. Und was gleichzeitig noch passiert ist, einmal hat Wolfsburg damit aufgehört. Und was aber auch passiert ist, war, Gladbach hat dann in der zweiten Hälfte höher gepresst und mein Eindruck war, dass dadurch, dass man mit einer Fünferkette ja relativ mannstark stand, hatte Wöber die Lizenz zum Rausrücken. Also Wöber war dann eigentlich der Sechser. Wenn Itakura und Weigl überspielt wurden, weil die hoch gepresst haben, was dann ja auch hin und wieder passiert ist in der zweiten Hälfte, dann konntest du dir sicher sein, Wöber ist jetzt an demjenigen dran, der sich da gerade in den Zwischenraum hat fallen lassen oder der da rein dribbeln wollte. Und weil er das sehr gut gemacht hat und weil Wolfsburg da dann auch sehr hektisch geworden ist in solchen Situationen, hat das auch wunderbar funktioniert von Gladbacher Seite. Und dann kam darauf keine Reaktion mehr von Wolfsburg. Und irgendwie, finde ich, kann man das aber auch verstehen. Also nach dem Spiel waren die Wolfsburger sehr ernüchtert und haben aber auch mehr oder weniger gesagt, auch Ralf Hasenhüttl so, ja, naja, also ich habe ihnen schon so erklärt, was meine Idee von Fußball ist, aber so richtig was einstudieren konnte man nur nicht. Ein bisschen gegen den Ball haben wir gemacht und Standardsituation. Und vielleicht hat man das dann auch gesehen, dass Wolfsburg oft darauf dann keine Antwort mehr hatte, als Gladbach sein Spiel verändert hat.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt mit Wöber und auch den Hinterraum oder den Sechser Hinterraum, der bei Gladbach wirklich Achillessehne der oder Ferse vielmehr der Saison ist, beides zusammen. Es gibt auch ein paar Szenen, wo Friedrich, der oft Probleme hat mit Tempo oder wenn er auf dem Flügel rausgezogen wird, er hat aber ein paar Szenen, wo er in seinem Friedrich Betätigungsfeld, also dann auch ein bisschen rausrückt und relativ beherzt dazwischen gehen kann. Ja, da waren wirklich dann für einmal die ja auch oft hinterherrennen Gladbacher die Saison mit irgendwie 2,5 Gegentoren pro Spiel im Element in diesen Szenen. Und ja, ich hatte auch auf die Passwerte geguckt und in der Tat, ich glaube, Bornau und Jens und Arnold kommen zusammen auf 360 gespielte Pässe untereinander. Und ja, so viel Rotation im Letz oder im eigenen Drittel kennt man sonst nur unter, kannte man in Gladbach von Daniel Farke. Ja, stimmt. Schöne Grüße nach Leeds. Aber Spaß beiseite, das ja, es ist ganz komisch, wie dieses Gleichgewicht so gekippt ist. Ich glaube, Gladbach hat es unheimlich gut getan, Player wieder dabei zu haben, das seit Januar wieder dabei, auch durchaus schmerzlich vermisst, einfach jemand, der auch beim Gegner in diese Zwischenräume kommen kann. Da fehlt es sehr viel. Jordan Alleinunterhalter war jetzt auf der Bank. Natürlich ist er auch wieder draufgekommen. Sean Schara ist auch zurückgekommen. Da sind einige Optionen, die dann doch insgesamt, glaube ich, dem Kader gut getan haben. Und die so dieser Itakura, ja, nicht Schachzug, weil das ist schon mal ausprobiert worden. Das ist auch auch im vergangenen Jahr schon mal gemacht worden. Das wurde aber schon unter der Woche auch diskutiert, dass das mal eine Alternative sein sollte. Dem ist Seoane nachgekommen, ein großer flexibler und pragmatischer Trainer natürlich. Ja, wie du sagst, im Nachhinein passte das. Und daran hat sich so ein bisschen das Team hochgezogen und war vor allem wichtig, noch dieses dritte Tor nachzulegen. Ich hatte, gibt etliche Beispiele, 29 Punkte verschenkt oder aus Führung hergespielt. Etliche Beispiele und es gab ja auch noch den Fallrückzieher, glaube ich, von Male und Behrens hatte noch einen guten Kopfball. Also es wäre auch schon gut wieder dann Punkteteilung gewesen. Und nach den letzten Wochen, nach der Tendenz, ich glaube, das ist ja auch in der Schlusskonferenz mal angesprochen worden, von der Form und vom Gesamtbild her war Gladbach oder ist Gladbach eine der schlechtesten Mannschaften der Liga aktuell. Das muss man schon so sagen. Also da passt nicht viel zusammen. Und das war jetzt schon ein extremes Ausrufezeichen gegen den Trend heute.
In der Rückrundentabelle jetzt auf Rang 13 hochgeschossen mit diesen 11 Punkten, die man jetzt hat. Da war man nämlich vorher noch Vorletzter vor diesem Spieltag oder Drittletzter, das weiß ich gerade nicht mehr Ganz genau. Ja, das, was du da noch kurz aufgenommen hast mit dem, was quasi hinter den Sechsern passiert. Dazu gehört noch, dass in der ersten Hälfte Baku und Wimmer ja sehr eingerückt gespielt haben. Das fand ich noch interessant von Wolfsburger Seite. Aber eben, wie gesagt, keine Reaktion mehr darauf, dass Gladbach dann das Pressing verändert hat und da eben viel, viel aktiver war. Und dann ist es aber gegen 5-4-1 auch unangenehm zu spielen, das muss man auch sagen. Und das, obwohl Gladbach da jetzt nicht so ein Defensivmonster ist, was einem gegenübersteht, aber trotzdem ist es eben auch einfach ein sehr, sehr defensives System. In der Offensive habe ich mir bei Gladbach aufgeschrieben, ohne Honorar wäre es düster. Warum bin ich da zu polemisch? Bin ich es etwa nicht?
Ja, ich versuche das gerade diplomatisch auszudrücken. Natürlich hast du jetzt einen Player wieder dabei, der immer noch Top-Scorer, vielleicht hat es sich heute sogar geändert, aber es steht zumindest bei 7 Toren. Cvancara hat letztes Mal in der Hinrunde beim 4-0 gegen Wolfsburg getroffen. Und das sind Optionen, wo es jetzt vielleicht gewährleistet ist, dass es nicht ganz so düster aussieht. Aber klar, wir hatten in den letzten Wochen, es ist oft Honorar, es sind die Standards, es sind die Läufe. Er trägt recht viel. Und ich würde ihn auch gerne öfters sehen in einer Rolle, wo er defensiv weniger machen muss. Er ist da generell besser.
Er würde es auch gerne sehen in dieser Rolle.
Ja, absolut. Aber er macht es ja auch. Aber wenn dann Stevie Leiner, der natürlich auch nach der Krebserkrankung lange Zeit gebraucht hat, um wieder zurückzukommen, wenn er hinter ihm ist, das hilft schon. Gab es schon einige Spiele, wo er dann wirklich mehr machen konnte. Idealerweise hast du halt dann noch einen Abnehmer für die Flanken, die da reinsegeln. Da gab es natürlich auch einige Spiele, weil Jordan der einzige Wand- oder Zielspieler war für lange Wochen, jemand ist, der sich dann oft in den Mittelfeld, nach dem ersten Pass aufreibt, noch 40 Meter Weg zum Tor hat und da ist er nicht der Spritzigste für. Und dann ist wie der Engländer sagt, Honorar auf seinem Fahrrad und ist auf dem Flügel weg und dann kommt aber leider ein Jordan nicht mehr hinterher. Und Cvancara hat dann eine höhere Endgeschwindigkeit. Das würde, glaube ich, etwas mehr Tiefe dem Spiel insgesamt verleihen. Schauen wir mal, wie viel da jetzt in den nächsten Wochen noch möglich ist.
Wie würdest du denn, also ich muss es jetzt einfach ausnutzen, dass ich hier einen Gladbach-Experten habe, wie würdest du denn generell die Lage in Gladbach gerade besprechen? Wenn es jetzt diesen Sieg nicht gegeben hätte, dann glaube ich, würden wir ganz anders und in ganz anderer Tonlage über die Borussia sprechen. Jetzt hat man 31 Punkte, 8 Punkte Vorsprung sind es auf den Relegationsplatz. Komplett sicher ist man mit 31 Punkten natürlich nicht durch. Aber da müsste jetzt tatsächlich sehr viel zusammenkommen, dass da Gladbach noch reinrutscht. Man hat ja sogar das bessere Torverhältnis als zum Beispiel Bremen, das ja auch 31 Punkte nur hat. Wie ist die Gesamtsituation bei der Borussia?
Leicht chaotisch, muss ich sagen. Also es rumort an allen Ecken und Enden. Es gab ja noch natürlich auch Veränderungen im Präsidium, mit Rainer Bonhoff jetzt, der jetzt die Chefrolle quasi übernimmt. Hannelore Kraft ist jetzt da drin, also es gibt da Veränderungen, die Mitgliederversammlung steht an, da gab es auch Diskussionen, ob und wie es da Änderungen geben soll, wie insgesamt das Präsidium zusammengestellt wird, wie das alles bestimmt wird und das ist etwas, was man seit Gladbach seit genau 13 Jahren nicht mehr kannte und das seit 2011, seit also dieser Wunderrettung damals, wo Favre kommt und der Rest ist Geschichte. Und das sagt natürlich auch schon vieles aus. Das sagt alles, hätte er gesagt. Das sind so Nebenkriegsschauspieler, die es in Gladbach lange nicht gab. Aufgrund der Leistung ist dann auch der Kader, ist Roland Wirkus, Sjane einfach per Gesetz der Branche, sind alle so ein bisschen mehr im Fokus die letzten Wochen gewesen, aufgrund wirklich ja, schlimmer, konzeptloser Spiele, so wie es wirkte. Und deswegen führt das Ganze einem zu einem relativ chaotischen Zustand, dass irgendwie so alles auf dem Prüfstand steht und man als Außensteher aber auch nicht, es einem auch nicht klar ist, wie viel wirklich jetzt im Sommer dann nochmal überprüft werden wird. Lange Zeit ging es ja so, dass es um einen Umbruch geht, um einen Prozess geht. Dieser Prozess war dann, Achtung, derart kafkaesk in den letzten Wochen, dass es wirklich, ein bisschen absurd wurde, weil der Prozess war sicherlich nicht damit gemeint, dass man irgendwie dann Richtung am 30. Spieltag dann wirklich nur noch kurz überm Strich steht. Und vieles in der Hinrunde war natürlich auch besser, aber wenn man sich die letzten Spiele, letzten Monate anguckt, also es gab den Heimsieg Ende Februar gegen Bochum, es gab jetzt in der Rückrunde gab es, das war jetzt der zweite Saisonsieg oder zweite Sieg in der Rückrunde. Das sind Zahlen, die sicher nicht einen Umbruch und auch einen richtigen klaren klare Umgehensweise mit dem Kader vorleben. Viele Umstellungen auch immer in den Spielen. Also das sind alles so, ich mache jetzt auch ganz viele Fässer gleichzeitig auf und ich glaube, daran sieht man auch, dass es so, schon extrem rumort hat. Ich glaube, jeder Gladbach-Beobachter, jeder Gladbach-Fan war sich einig, dass niemand auch nur ansatzweise wirklich nach Europa schielt oder dass es darum geht, irgendwie Anschluss auf, ne, selbst natürlich mit der Konstellation Platz 7, Platz 8 war es ja auch mal vor ein paar Wochen, dazu hinzuschielen, aber es ging darum, irgendwie so einen Weg aufzuzeigen und das ist irgendwie noch unterboten worden. Und dann gibt's, Knackpunkt war dann im Derby noch eigentlich ein gutes, interessantes Derby zu spielen, aber dann trotzdem wie immer noch das 3-3 reinzubekommen in einem auch irren Spiel. Und Saarbrücken, ja, ist klar, tut weh. Und ich glaube, das hat so der Saison dann absolut die Luft rausgelassen. Und da war auch bei vielen die Geduld vorbei, sodass es seitdem extrem rumort und extrem viel diskutiert wird in Richtung sämtliche Personalien des Vereins.
Ich hatte noch im Dezember eine Sendung aufgenommen mit Yannick Sorgatz. Da haben wir über die neue Resilienz von Gladbach gesprochen und dieser Take, der stand ganz schlecht da. Ich bin ganz offen. Ich hatte schon den Plan, Yannick wieder einzuladen und mit der Frage zu starten, Yannick, was haben wir damals gesehen, was dann doch nicht da war? Und jetzt heute zum ersten Mal hat man das wieder so ein bisschen erahnen können, diese Resilienz, weil Gladbach eben zurückgekommen ist. Vielleicht hat man sich auch inzwischen dran gewöhnt, denn genau jener Yannick hat auch die wunderschöne Statistik rausgesucht. Das sind 5 der letzten 6 Spiele der Gegner Gladbachs mit dem ersten Schuss ein Tor erzielt hat. Also sprich, Gladbach war auch schon dran gewöhnt. Und trotzdem würde ich jetzt eigentlich dann die These aufstellen, ob sich bei Gladbach wirklich nachhaltig etwas verändert. Wird man jetzt genau daran sehen, ob man sich nicht davon blenden lässt, dass man jetzt hier mal wieder gepunktet hat und mutmaßlich die Saison dann auch auf einem Nichtabstiegsplatz abschließen wird. Es müssen sehr, sehr viele harte Entscheidungen gefällt werden und es muss ein anderer Zug in diesen kompletten Verein hineinkommen. Ich glaube, das haben jetzt die letzten Wochen gezeigt und dann reichten eben nicht positive Signale, die es gab im Dezember. Also wir haben uns das ja nicht komplett ausgedacht, man konnte das ganz gut begründen. Das darf jetzt nicht mehr reichen. Das wäre jetzt so mein Zwischenfazit zu Borussia, wo ich nicht mehr weiß, ob es noch zu einem Schwerpunkt reicht in dieser Saison, weil jetzt ist es sportlich wahrscheinlich vorbei.
Ja, ich glaube, als der Schwerpunkt gemacht wurde mit Yannick, war auch so ein bisschen Peak Seoane und Peak Gladbach. Das war gerade eine starke Phase. Und es ist halt genau diese Halbserie, die seitdem gespielt ist, die wirklich Magenschmerzen verursacht hat. Und wie du richtig sagst, was jetzt auch passiert in den letzten Spielen, es sollte immer nur darum gehen zu sagen, okay, das war alles nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben und alles muss auf dem Prüfstand stehen, aber der Sieg heute gibt vielleicht dann doch das Eckchen mehr Planungssicherheit, um es jetzt schon konkreter anzugehen, um noch etwas mehr Nachdruck zum zu verleihen, weil man schon eine Ecke sicherer doch ist bei allem, was immer noch passieren könnte. Aber Friede, Freude, Eierkuchen, da sollte sich in Gladbach jeder wirklich vorhüten. Weil das war auch oft der Weg der letzten Jahre, eine bevorstehende Trainertrennung. Und dann ist es am Ende nochmal ganz besser geworden mit den Resultaten. Aber es war dann immer doch im Nachhinein immer nur ein Schleppen in den Sommer und Business as usual nach dem Sommer. Und da sollte sich der Verein wirklich vorhüten, weil ich glaube, die Geduld ist auch einfach im Umfeld aufgebraucht.
Ja, den Eindruck habe ich auch und gleichzeitig hat man jetzt auch an diesem direkten Duell, kann man ganz gut nacherzählen, wie sich das innerhalb einer Saison oft entwickeln kann. Wir haben damals den Schwerpunkt aufgenommen, nachdem man im DFB-Pokal gegen Wolfsburg 1-0 gewonnen hatte, aber in einem Spiel, in dem Wolfsburg viel, viel mehr Chancen hatte. Es war grotesk, dass man dieses Spiel gewonnen hat. Auch daher kam diese These, dass wir gesagt haben, Mensch, man hat diesen Widerstand überwunden. Jetzt hat Wolfsburg einen neuen Trainer, aber alte Probleme. Es haben sich manche Dinge verbessert, aber Ralf Hasenhüttl hat auch die Schwere seiner Aufgabe sicherlich vor Augen geführt bekommen in dieser zweiten Hälfte, wo dann eben Wolfsburg nicht mehr die Möglichkeit hatte, da so wirklich noch viel, also weil es gab diesen Fallrückzieher, es gab den Behrenskopfball. Das waren die großen Chancen von Wolfsburg. Also Wolfsburg hat es nicht geschafft und Wolfsburg ist jetzt das Team, das mit 5 Punkten Vorsprung sich die Frage stellen muss, wann retten wir uns denn eigentlich? Nächster Gegner ist jetzt dann auswärts Leipzig, dann zu Hause Bochum, da kann man es natürlich fix machen. Da kannst du aber halt auch, wenn du eine ähnliche Leistung zeigst wie in dieser zweiten Hälfte, richtig, richtig tief in die Probleme reinkommen. Man hat noch alle 3 Gegner von unten drin gegen sich, mit Ausnahme von Köln. Bochum Heimspiel, Darmstadt Heimspiel, Mainz Heimspiel. Das sind die wichtigen Partien für den VfL. Wir werden es verfolgen, wie es weitergeht. Und Borussia Mönchengladbach wird jetzt dann zu Hause gegen Borussia Dortmund spielen. Das habe ich ja vorhin schon angekündigt. Und wenn wir schon Leipzig erwähnen, den nächsten Gegner des VfLs, dann lasst uns auch über das Spiel von Leipzig sprechen. Das fand in Freiburg statt und es begann früh, nämlich nach 61 Sekunden. Leipzig kann sich durch den Aufbau mit Gulaschi über Haidara durchs Pressing von Freiburg durchspielen, denn Freiburg kann nicht so wirklich pressen, weil eben Gulaschi quasi der dritte Mann ist in der Kette. So kommt man auf dem rechten Flügel in ein eigentlich 2 gegen 3, also man ist in Unterzahl, aber Henrichs löst das mit einem tollen Steck Pass auf Openda aus, der flankt flach auf Haidara, der ist in den Strafraum nachgerückt und spitzelt den Ball mit dem ersten Kontakt in der zweiten Spielminute zum 1:0 ins Tor. In der 18. Minute gibt es einen einfachen langen Ball von Openda, auf Openda, der kommt ins 1 gegen 1 mit Kübler, er verschafft sich mit einem Schubser etwas Platz, wäre Kübler gefallen, wäre es wahrscheinlich von Daniel Siebert gepfiffen werden, er bleibt fair auf den Beinen und so kann Openda ihn tunneln. Und der Ball geht unhaltbar für Adebolo ins Tor. 2:0 für Raba Leipzig. Dann will Keitel einen langen Pass auf Openda mit dem Kopf zu Adebolo passen. Der verpasst aber den Ball und so kann Openda schießen und erzielt das 3:0. Und zwischendurch hat Lukas Höhler noch einen Strafstoß verschossen. Der SC, er hätte auf 1:2 stellen können, aber Höhler trifft nur die Latte. Und in der 54. Minute kommt es dann noch schlimmer. Viel zu leicht kommt Leipzig mit einem Pass von Henrichs hinter die Kette. Openda beschleunigt auf dem ersten Meter einfach schneller als Gulde. Deshalb hat er die Fußspitze Vorsprung, die er braucht, um den Ball auf Šeško zu legen. Und weil der auch schneller ist als die verbliebenen Keitel und Kübler in der Innenverteidigung, muss er nur noch einschieben. 4:0 Rasenballsport Leipzig. Danach hat Freiburg noch einzelne Chancen. Eine davon wird auch verwandelt in der 59. Minute. Eggestein legt auf Günther, dessen Flanke landet bei Grifo, der eigentlich gedeckt wird, aber gegen zwei Leipziger den Ball verteidigt und dann ins Eck schießt. Schalay natürlich köpft danach noch an die Latte, aber das war es. Selin mal wieder verliert Freiburg ein Spiel gegen Raba Leipzig. Nur gegen Hertha BSC hat Leipzig genauso oft gewonnen wie gegen den SC. 11 Spiele in Folge ist man jetzt ungeschlagen. Die letzte Niederlage war im Oktober 2019. Warum war Freiburg so deutlich unterlegen?
Ich würde es vielleicht anders angehen. Ich glaube, dass Leipzig so hoch gewonnen hat, hat auch tatsächlich daran gelegen, dass sie jetzt im Gegensatz zu den vergangenen Wochen ihre Tormöglichkeiten mal konsequent genutzt haben. Ja, in den letzten Monaten oder in den letzten Wochen war ja immer so das Problem, dass sie zwar gute Leistungen gezeigt haben, aber sich dann doch zu oft dafür nicht belohnt haben. Und jetzt gegen Freiburg hatten sie schon wieder extrem viele Chancen, aber sie hatten halt eben diese Effizienz im Abschluss, die sie eben die letzten Wochen immer mal wieder vermisst haben und ja, die dann irgendwo auch dafür gesorgt haben, dass sie dann auch die erneute Qualifikation für die Champions League in Gefahr gebracht haben. Ich würde zusammengefasst sagen, dass Leipzig zwar gut gespielt hat, aber sie haben nicht 4-1 gewonnen, weil sie jetzt so gut waren, sondern weil Freiburg auch so schlecht war. Du hattest es jetzt schon angesprochen, als du die Tore eben nachgezeichnet hast. Gerade in der ersten Halbzeit hatte Freiburg Leipzig eigentlich nichts so wirklich entgegenzusetzen. Gleichzeitig sind sie dann defensiv aber immer mal wieder in die Bredouille geraten und sind auch nicht so griffig gewesen, wie sie sich das eigentlich vor dem Spiel vorgenommen hatten. Genau, und vielleicht könnte man da auch noch mal erwähnen, dass sie ja, wie schon gegen Gladbach, am vergangenen Wochenende auf ein 3-4-2-1 mit Keitel als Mittelmann in der Dreierkette gesetzt haben. Das hat Streich dann nach dem Spiel auch schon als Fehler bezeichnet, meinte, dass sie jetzt eben auch in der Deutlichkeit verloren haben. Das lag eben auch daran, dass er die falsche personelle und taktische Herangehensweise gewählt hat und hat es dann auch eben in der zweiten Halbzeit, zu Beginn der zweiten Halbzeit geändert und in der Abwehr von einer Dreierkette auf eine Viererkette umgestellt. Danach ist es auch besser geworden, finde ich. Leipzig ist das Ganze natürlich mit der Führung im Rücken dann auch ein bisschen ruhiger angegangen und hat sich auch etwas tiefer fallen lassen. Aber ja, Freiburg, die haben sich jetzt trotzdem nicht irgendwie aufgegeben, obwohl sie ja 0-3 hinten lagen, sind nach der Halbzeit oder nach der Pause deutlich besser gewesen, haben mehr Druck gemacht und ja, konnten Leipzig auch so ein bisschen in die eigene Hälfte drücken. Aber dass sie dann letztendlich nicht mehr so wirklich rangekommen sind, hat auch viel damit zusammengehangen, dass sie einfach zu wenig Zwingendes kreiert haben, ja, und letztendlich ja kein Mittel mehr gegen Leipzig gefunden haben.
Mhm. Ja, mit dem Ball hatte ja Freiburg immer wieder so einzelne gute Passagen drin, auch schon in der ersten Hälfte. Also wie letztlich auch der Elfmeter entsteht, das kommt auch aus einem guten Ballbesitzspiel von Freiburg. Aber eben dann im Strafraum war es zu selten wirklich gefährlich. Mhm. Ich denke, dass Gregoritsch in der Halbzeit raus musste, ist dafür auch ein Indikator, denn von ihm war eigentlich sehr, sehr wenig zu sehen, ohne dass er jetzt dafür der Alleinverantwortliche gewesen wäre. Ich fand aber jenseits, also natürlich gab es individuelle Fehler in der Kette und Keitel dann eben als Innenverteidiger, das kannst du gegen Gladbach machen, aber du kannst es offensichtlich nicht gegen Leipzig machen, okay, haben wir jetzt verstanden. Und ich habe ja auch beschrieben, wie Kübler gegen Openda das 0:2 zugelassen hat. Openda hat natürlich ein fantastisches Spiel gemacht, 2 Tore, 2 Vorlagen, ist eindeutig, hat seine Geschwindigkeit gut ausgespielt. Ich fand aber schon den Ansatz von Leipzig sehr interessant, weil Leipzig eindeutig sich exakt auf Freiburg eingerichtet hat. Und zwar in dem ganzen Aufbau. Also eben zum Beispiel, ich habe es schon angesprochen, Gulaschi stand immer zwischen Lukeba und Orban beim Aufbau. Zumindest in der Anfangsphase der ersten Hälfte. Später mussten sie es dann nicht mehr machen. Deswegen konnte Freiburg nicht anlaufen. Weil wenn sie angelaufen wären, dann wären sie in Unterzahl gewesen. Das war ganz schwierig. Deswegen musste Freiburg bleiben. Und wie stand dann Leipzig quasi jenseits davon? Also du hast eben quasi diese Dreierreihe. Gulaschi stand jetzt nicht mehr genau zwischen denen. Also sagen wir mal 2 waren es. Orban, Lukeba. Und davor standen 4 Spieler exakt auf einer Linie. Perfekt über den Platz verteilt. Und das war das, was Freiburg es so schwer gemacht hat, weil nämlich immer wieder jemand von den Sechsern rausrücken musste, weil man im Anlaufen in Unterzahl war, man ist dann auch gar nicht angelaufen. Und so sind Höfler und Eggestein immer wieder aus der Position rausgegangen, weil sie auf Schlager drauf sind, auf Haidara drauf sind. Flügel war jetzt gar nicht so das Thema. Und dann hat Leipzig, ähnliches Thema wie vorhin bei Wolfsburg gegen Gladbach, in den Rücken von den beiden gespielt. Und das hat so gut funktioniert. Und dass dann die Tore über irgendwelche Steckpässe fallen, die oft gar nicht aus diesen Situationen herauskommen, war für mich eher Zufall. Da ist Freiburg richtig ins Schwimmen gekommen. Und ich muss sagen, das kann passieren. Und Leipzig ist natürlich in einer sehr guten Form, sicherlich eins der formstärksten Teams aktuell in der Liga. Du hast es ja auch schon angesprochen mit der Chancenverwertung, die jetzt diesmal dann eben besser war und deswegen auch 4 Tore. Aber ich muss sagen, das häuft sich ein bisschen bei Freiburg, dass man so taktische Unterlegenheit sieht in dieser Saison, ohne dass ich da jetzt ein Thema aufmachen will im Sinne von Streich, ist jetzt eine lame duck oder so, mein Gott, war überhaupt auf dem Koffer gesessen, das wäre jetzt natürlich noch wichtig herauszufinden, mal schauen. Also das will ich damit nicht sagen, aber es ist schon auffällig, dass mit taktischen Mitteln Freiburg auch aufgeschlagen wird und es fällt halt dann nicht so auf, weil man dann auch auf individuelle Fehler gucken kann, die dann auch noch passieren, aber meiner Meinung nach kamen die on top und ich fand Leipzig war da sehr gut ausgerichtet und Freiburg hatte aber nicht nur wegen der Dreierkette oder Fünferkette da Probleme, sondern generell fand ich, dass man da einfach zu naiv gespielt hat und das, obwohl Leipzig alles genauso gemacht wie immer. Du weißt ja, dass die Olmo und Xavi Simons aufdrehen lassen wollen im Halbraum.
Ja, total. Also ich finde, man hat auch irgendwie gesehen, dass es immer ähnliche Situationen sind oder gewesen sind, dass sie bei Kontern eben extrem anfällig waren und das jetzt sich nicht so wirklich gebessert hat dann auch. Ich finde, auch in der ersten Halbzeit kann man kritisieren, dass da Freiburg gar nicht so wirklich in den Zweikämpfen war. Zwischenzeitlich waren es, glaube ich, 30% gewonnene Zweikämpfe.
25 also, Minuten, ja.
Ja, genau. Das ist ja dann schon eine dramatische Statistik. Und auch generell hatte man irgendwie das Gefühl, dass Freiburg einfach mit diesem schnellen Spiel von Leipzig komplett überfordert gewesen ist in der ersten Halbzeit. Und dass sie sich auch gar nicht so wirklich spielerisch dann auch daraus befreien konnten.
Ja, ja, ja. Also ganz interessantes Spiel aus Freiburger Sicht. Und auf der anderen Seite, wenn eben Leipzig seine Chancen so verwendet. Ich habe gelesen bei Opta in einem Netzwerk, das ich nur noch lesend verwende. Luis Openda und Harry Kane haben jetzt beide über 20 Tore, sind ja beide Debütanten in dieser Saison. Und das letzte Mal, dass es das gab, dass 2 Debütanten in der Liga das geschafft haben, das war in der Saison 63-64, als Uwe Skeler 30 Mal getroffen hat und Timo Konietzka 20 Mal. Der Torschütze des ersten Tores der Bundesliga-Geschichte überhaupt. Also liebe jüngeren Hörerinnen und Hörer da draußen, und das meint wahrscheinlich sehr viele, wenn ich hier auf 63-64 referiere, da haben wir doch was gelernt. Schon wieder was Historisches, was an diesem Spieltag passiert ist. Ist es nicht fantastisch? Gibt's noch was du noch ergänzen willst zu diesem Spiel, zur Situation bei Freiburg und bei Leipzig? Für Freiburg war es natürlich in der Tabelle auf der einen Seite schwierig zu verlieren, auf der anderen Seite ist man immer noch punktgleich mit Augsburg und Hoffenheim. Irgendwie passiert da nicht so wirklich viel gerade.
Ja, also ich habe gerade noch mal meine Notizen durchgeschaut. Ich glaube, das Meister haben wir eigentlich angesprochen. Klar, man kann letztendlich dann im Nachhinein fragen, wie das Spiel vielleicht ausgegangen wäre, wenn Höhler dann eben den Elfmeter reingemacht hätte, kurz bevor Leipzig dann auf 3:0 erhöht. Aber gut, genau in die Phase dann rein, wo Freiburg dann ein bisschen stärker geworden ist, hat dann eben Openda dann nochmal für Leipzig erhöht und dann war es dann irgendwie auch gelaufen.
Ja. Guter Punkt. Ich habe übrigens vorhin gesagt, dass es aus einer Ballbesitzphase heraus entstand. Es war natürlich eine Ecke, die zu diesem Handspiel geführt hat, die zum Strafstoß geführt hat, aber vorher, den Angriff vorher hatte ich gemeint. Manuel möchte noch was ergänzen.
Ja, nur kurz. Ich glaube, ich habe einfach aus diversen Gründen mehr Freiburg in der Vorsaison gesehen als dieses Mal. Aber ich fand, natürlich bist du, wenn du in einer Viertelstunde 2-0 hinten liegst, ist es auch ein bisschen dann so Muster ohne Wert, das genau zu sezieren, was da taktisch falsch gelaufen ist. Aber die Tore an sich, also gerade dieses 2-0, mit Abstand auch das 1-0, das sind so Freiburg, oder das sind Verhaltensweisen, die ich von Freiburg irgendwie auch wirklich gar nicht erwarten wollte, würden. Also beim 2-0 klaut Schlager, glaube ich, Gregoritsch den Ball. Und das ist aber in einem Moment, wo Freiburg 5 Spieler vor dem Ball hatte. Und dann kommt halt dieser lange Ball und dann bist du natürlich in der Situation, in der Freiburg oder Keitel sich dann befindet mit Openda. Aber das kommt mir sehr untypisch vor. Oder da komme ich immer noch so richtig nicht drauf klar, dass Freiburg diese, ob man es dann taktisch nennen will, aber das ist ja einfach Mannschaftsverhalten, Risiko, was die dann eingehen. Und beim ersten Tor stehen die eigentlich mit 5 am Fünferraum. Dann dribbelt Henrichs da rein und dann sieht aber Röhl nicht, dass Haidara quasi im Hintergrund ankommt. Und das sind alles so typische, das sind doch relativ einfache Tore, die ich auch nochmal von Freiburg nicht so gewöhnt bin. Aber dafür habe ich dann wahrscheinlich dieses Jahr nicht genug gesehen, weil natürlich ist die Gegentorquote anders oder die defensive Leistung anders dieses Jahr. Das also allseits vom Taktischen. Also das ist schon sehr anders im März, April 24.
Ja, aber wirklich, mir ist da auch noch eine Szene aufgefallen, in der 9. Minute schon, da ist Eggestein einfach nicht wach genug. Er sieht nicht, dass Haidara aufgerückt ist und der dann zu einer Schusschance kommt. Er rückt einfach nicht auf ihn drauf und das ist auch so eine Sache, die nicht so häufig passiert. Auch das Umschaltverhalten defensiv war nicht immer gut. Und das ist eben nicht nur die Innenverteidigung. Ich meine, klar, Ginter und Lienhardt fehlen natürlich. Ginter wird auch wahrscheinlich in dieser Saison kein Spiel mehr machen. Lienhardt könnte nochmal zurückkommen. Aber das ist eben nur Teil dessen. Ich finde auch, defensiv gibt es da Themen beim SC. Aber man ist, wie gesagt, noch punktgleich mit Rang 8 und Rang 7. Und im 7. Platz wird es jetzt wahrscheinlich gehen für den SC Freiburg. 36 Punkte hat man, aber mit Abstand das schlechteste Torverhältnis. Also über das Torverhältnis wird man das nicht schaffen können. Hilft vielleicht, dass man jetzt dann in Darmstadt spielt und dann zu Hause gegen den ersten FSV Mainz 05. Man wird übrigens auch noch gegen Wolfsburg und Köln spielen. Also Freiburg wird vielleicht das Zünglein an der Abstiegswaage. Und für Raber Leipzig sieht die Situation natürlich anders aus. 4. Tabellenplatz ist es jetzt punktgleich mit Borussia Dortmund. Man spielt jetzt dann zu Hause gegen Wolfsburg, dann in Heidenheim und dann zu Hause im direkten Duell gegen Dortmund. Das könnte natürlich sehr spannend werden. Spannend wird der Titelkampf nicht mehr und daran hat nicht nur der 1. FC Heidenheim Schuld und der FC Bayern natürlich, indem er da verloren hat, sondern auch Leverkusen trägt seinen Anteil daran. Leverkusen cruist einfach weiter mit einer bemerkenswerten Souveränität durch alle Wettbewerbe, unter der Woche noch durch ein 4:0 gegen Fortuna Düsseldorf ins Pokalfinale eingezogen. Da war schon sehr früh sehr viel klar in diesem Spiel. Und nun auch gegen Union Berlin gewonnen und das aber in einem bemerkenswerten Spiel. Also da waren dann doch ein paar Dinge anders als sonst bei Leverkusen. Es gab ein paar kleinere Chancen für Leverkusen, eine für Union, aber so richtig wichtig wird dann die Nachspielzeit der ersten Hälfte. In der 45 plus 3. Minute, es war nach einer Verletzungsunterbrechung, vielleicht war das Teil dessen, dass da so mancher nicht ganz wach war bei Union, wer weiß das schon, geht passt Xhaka auf Teller und Teller hat den ganzen Nachmittag schon mit Robin Gosens sehr, sehr viele Dinge angestellt, gegen die der nichts einzuwenden hatte. Und so war das auch in dieser Szene. Er geht an ihm vorbei, Gosens grätscht ihn ab. Er hatte seine erste gelbe Karte in der 9. Minute gesehen. Es ist eine glasklare gelb-rote Karte, die holt er sich. Das heißt, mal wieder spielt Leverkusen gegen ein Team in Überzahl weiter. Aber es kommt noch schlimmer für Union. Den fälligen Freistoß passt Grimaldo von der rechten Strafraumseite flach auf Wirtz. Dessen Schuss wird geblockt. Es kommt zu einem Nachschuss, der von Trimmel an den Innenpfosten gelenkt wird und von dort zu Adli kommt, der im Abseits lag. Kosunu schießt den Ball ins Tor, aber Adli war ja im Abseits liegen dran, deswegen zählt der Treffer wegen Abseits nicht. Das Ganze wird sich nochmal angeguckt und dann fällt auf einmal auf, Moment mal, wie hat denn Trimmel eigentlich diesen Ball noch an den Innenpfosten gelenkt? War das nicht mit dem Oberarm? Ja, das war mit dem Oberarm. Der VAR schickt Benjamin Brandt an den Monitor und er entscheidet einmal richtig und einmal falsch. Einmal entscheidet er richtig, nämlich auf Strafstoß für Leverkusen, und einmal entscheidet er falsch, indem er gar keine Karte zeigt. Nicht mal gelb. Und eigentlich wäre es rot gewesen, denn es ist Denial of a clear Goal-Scoring Opportunity, also Doxo, wie wir VAR-Fanatiker sagen. Das wäre die zweite rote Karte gewesen. Ist natürlich schwer zu geben, also eine Karte, die einem in der Tasche glüht, wenn du das gegen das Heimpublikum machen musst, nach einer solchen aufgeregten Szene. Aber war die falsche Entscheidung, Trimmel auf dem Feld zu lassen. Nichtsdestotrotz, Florian Wirtz tritt an und trifft dann in der 45 plus 8. Minute, als hätten wir wieder Fanprozeste, zum 1:0 für Leverkusen. Wie geht das Spiel weiter, fragt ihr? Ja, genauso interessant geht's weiter, nur ohne die Fehlentscheidung. Leverkusen hat einzelne Chancen, macht das Spiel aber nicht zu. Und so kommt es dazu, dass Union wirklich noch die Chancen hat, hier auszugleichen. Und erst mit einer Ecke in der 96. Minute, bei der Frederik Rönner mit nach vorne geht und sogar noch den Ballkontakt hat nach dieser Ecke. Erst danach ist dieses Spiel durch und die 16 Punkte Vorsprung für Leverkusen stehen wirklich in den Büchern. Also, da hat Manuel Union es Leverkusen auch richtig schwer gemacht. Leverkusen spricht danach in Form von, nicht Amiri, das wäre Quatsch, Xhaka war es, glaube ich, der gesagt hat, es war ein komisches Spiel, dieses Spiel. Und ich glaube, man muss vor allem seinen Hut ziehen vor Union, dass sie das so eng gehalten haben, dass sie angepeitscht von einem tollen Publikum da Leverkusen mehr entgegengehalten haben als so manch anderer Gegner in dieser Saison. Wie hat es dir gefallen?
Ja, also ich muss sagen, unterm Strich musst du einfach sagen, dass beide eine gute bis sehr gute Leistung gebracht haben. Und das ist halt natürlich in erster Linie ein Lob für Union. Mir ist in der zweiten Hälfte, irgendwann habe ich vergessen gehabt, dass es ja diese rote Karte gab.
Ja, stimmt.
Das ist einfach das Gefühl. Ich habe mir die Laufleistung angeguckt, weil das kam mir alles ein bisschen komisch vor. In der Tat, Leverkusen 118 Kilometer und Union läuft 117 Kilometer. Und das ist natürlich mit einem Mann weniger, das ist natürlich eine Marke. Also ich glaube, Dortmund gegen Stuttgart hatte noch Bestwerte an die 120 Kilometer, aber das muss man dann klar sagen, Union war da drüber, also hatte wohl den Spieltag Bestwert. Und dahingehend haben sie das, ja, so Oldschool Union, wenn man mit Oldschool meint die vergangenen zwei Jahre, war definitiv in dem Spiel so, dass es natürlich mit einem Rönnhoff, der sehr gut aufgelegt war, der natürlich viel zunichte gemacht hat, aber es hätte am Ende noch wirklich gut, gut der Ausgleich fallen können. Also von daher war die Spannung da. Leverkusen, würde mich interessieren, was du an anders gesehen hast. Dafür habe ich vielleicht nicht genug Leverkusen gesehen, aber sonst hätte ich gesagt, Leverkusen das, Leverkusen things. Ich fand vor allem in der ersten Halbzeit, ich finde es halt einfach gut anzusehen, dass sie gegen den Union-Ansatz relativ zentral und eng aufbauen, um sich dann halt nicht so auf die Flügel und in Einzelpositionen verlocken zu lassen und dann halt schneller zu machen, das Spiel mit Teller. Ich glaube, Grimaldo war relativ weit aus dem Spiel genommen die erste halbe Stunde und ist dann langsam erst warm geworden. Und ich glaube, ja, das sind alles interessante Aspekte. Natürlich auch Boniface kommt wieder in der Bundesliga, ja. Auch noch interessant, einfach auch sehr wichtig im Hinblick auf die nächsten Wochen für Leverkusen, weil ich glaube, jetzt geht es vor allem auch darum, die defizitierte Spannung hochzuhalten, die das bei Bayern ja nicht so gut zu klappen scheint, für die anderen Wettbewerbe. Und deswegen, war da schon viel drin im Spiel, in der Tat.
Ja, und ich finde, man ist dann dazu fast schon verleitet zu sagen, Leverkusen hat es ein bisschen, ist das ein bisschen zu locker angegangen und daher kam das. Aber ich kannte das Ergebnis schon, als ich das Spiel im Real Life gesehen habe und ich habe das ehrlicherweise nicht so gesehen. Ich fand, bei Leverkusen waren eben viele Dinge ähnlich, es war nicht alles gleich. Also du hast schon gesehen, dass Ljósek und Iglesias, die spielen das eben einfach ein bisschen anders. Aber du hast zum Beispiel gesehen, dass Nathan Teller endlich das hält, was man sich von ihm versprochen hat. Ich meine, er ist der Top-Transfer gewesen, von den Kosten her für Leverkusen, zumindest für die Ablöse in dieser Saison. Und das hat man noch nicht immer gesehen. Jetzt in dieser Partie war es zum ersten Mal so, dass man sich gedacht hat, na gut, also wenn Frimpong gehen sollte, dann hätte man hier einen möglicherweise doch gleichwertigen Ersatz gefunden, so schwer das ist. Denn Leverkusen hat diesmal viel aus Gleichzahl gemacht. Also es war oft überlädt, Leverkusen eigentlich die seitlichen Räume und kann dann eben aus dieser Überzahl etwas kreieren. Oft geht es dann gar nicht darum, auf diesem Flügel dann schon den Durchbruch zu erreichen, sondern über die Verlagerung ganz oft von rechts auf die Grimaldo-Seite. Das hat in diesem Spiel nicht funktioniert. Und es war aber meiner Meinung nach nicht so, weil Leverkusen das zu lässig angegangen ist oder sich gedacht hat, wir spielen das schon runter, sondern ich fand, Union hat das sehr, sehr, sehr gut gemacht. Also Khedira, Schäfer, der wieder zurück war nach Rotsperre, und Toussaint, ich fand, die haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Wer abfällt, ist leider Gosens. Trimmel hatte in der ersten Hälfte sehr gute Aktionen gegen Grimaldo. Hinten raus wurde es dann ein bisschen schwieriger, wurde ja dann auch ausgewechselt in der 63. Minute. Aber ich fand, Union hat da wirklich sehr viele Dinge Leverkusen weggenommen. Und dann hatte man noch einen guten Torhüter, also zur Wahrheit gehört, Leverkusen hatte Chancen auf das 2:0, die hätten auch drin sein können, da hat Renault dann gut gehalten. Aber deswegen, ich würde mit deiner Diagnose da mitgehen, ein sehr gutes Spiel von beiden. Und dann ist es halt so, wie es halt immer ist bei Leverkusen, sie gewinnen. Und ehrlicherweise muss man ja sagen, verloren hätte es Leverkusen auch nicht, selbst wenn Union hier ein Tor erzielt hätte. Also ungeschlagen wäre man weitergeblieben. Aber ich finde für Union eine sehr gute Nachricht, denn bei einer anderen Leistung würde ich jetzt vielleicht kritischer darauf schauen, dass man nur noch 6 Punkte Vorsprung hat auf den Relegationsplatz. Wenn man aber so bleibt, wie jetzt in diesem Spiel gegen Leverkusen, will ich die Diskussion eigentlich nicht führen. Oder siehst du da noch Probleme, auf Union zu kommen?
Nee, sehe ich genauso. Es geht ja gerade auch in dem Hinblick auf Stabilität und vielleicht auch den Matchplan, den die Mannschaften unten drin in diesem Drittel vorweisen können. Und da muss man sagen, kann man schon einen Haken an die Stabilität von Union machen. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen das wirkte so auf mich, die Stimmung im Stadion,
ja,
dass wirklich man gefühlt hat, okay, wie auch immer das jetzt hier ausgeht, im genauen Endresultat, aber eine andere Mannschaft, die mit so vielen Punkten unten drin steht, hätte sich wahrscheinlich 4 Dinge eingefangen, aber wir nicht. Und das ist einfach als Entwicklung der Rückrunde zu sehen oder Entwicklung unter Bjelicas. Und ja, ich glaube, damit kann man aus dem Spiel rausgehen und dementsprechend auch in die letzten Spiele rein. Mhm.
Ja, also da war so eine gewisse Lockerheit, nicht nur dann bei Bielica selbst, der dann eine Frage eines spanischen Reporters übersetzt von, also für die deutschen Reporter und dann auch die Antwort von Xabi Alonso übersetzt. Also nicht nur bei ihm war da eine gewisse Lockerheit, sondern im Stadion, ich fand, das war fast so eine diebische Freude. Also mein Eindruck war sogar, die freuen sich fast darüber, dass sie gerade in Unterzahl sind und trotzdem hier die Stirn bieten können. Das war, ja, war irgendwie ein schöner Fußballnachmittag und dann aber für alle Beteiligten, gibt es so selten im Fußball, aber die Leverkusen-Fans natürlich auch am Feiern ohne Ende, kennen den Zwischenstand aus Heidenheim, wissen, ey, 16 Punkte, nächstes Wochenende können wir Meister werden, zu Hause gegen Werder. Was ist denn dann eigentlich mit Leverkusen? Also der englische Kommentator, bei dem ich es gesehen habe, der hat schon gesagt, es ist eher never losing aktuell. Fand ich gerade noch, also gerade noch hat es das Rasenfunkniveau nach unten nicht gerissen, aber ja, einfach ein schönes Spiel, was man nicht glauben mag, wenn man die spektakulären Ergebnisse sonst sieht und dann kommt so ein 1:0 in Überzahl ein bisschen unspektakulär daher, aber war schön. Ich sehe euch beide nicken, dann machen wir es auch nicht größer als es ist. Union wird jetzt dann in Augsburg spielen, dann zu Hause gegen den FC Bayern. Können wir mal gespannt sein, wie stabil man da sein wird. Und für Leverkusen geht es jetzt noch nicht direkt gegen Werder Bremen. Macht nicht den Fehler zu glauben, das sei das nächste Pflichtspiel. Nee, man spielt natürlich noch gegen West Ham vorher. 2 Heimspiele und allein diese nächsten 5 Spiele für Leverkusen, die haben es in sich. West Ham zu Hause, Werder Bremen, mögliche Meisterfeier, West Ham auswärts, Borussia Dortmund auswärts, VfB Stuttgart zu Hause. Und wir erinnern uns alle, das beste Spiel in dieser Saison, das ein Team gegen Leverkusen geliefert hat, das war der VfB im DFB-Pokal. Das war richtig klasse. Manuel bricht gerade in sich zusammen, weil er gehofft hatte, dass dieses ermauerte 0:0 von Gladbach damals das beste Spiel gewesen sei. Aber nein, da muss ich dich leider enttäuschen.
So rosarot ist die Brille dann nicht.
Sehr gut. Ja, und auch nicht so fohlengrün, weiß, schwarz. Oder so wie Hauke Wahl nach dem Zweitligaspiel KSC gegen St. Pauli gesagt hat. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt zu sehr durch die braune Brille sehe, aber das war doch keine gelb-rote Karte. Die braune Brille, sie will mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf. Aber das ist ein anderes Thema und mein ganz persönliches. Wichtig ist jetzt eigentlich nur noch zu wissen, jetzt sind wir durch mit dem Block der Teams, wo man sagen könnte, hier ist ein Gewinner des Spieltags mit drin. Zwei Spiele haben wir noch, über die wir gleich sprechen wollen. Aber vorher möchte ich euch darum bitten, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr den Rasenfunk unterstützt. Denn alles, was wir hier machen, ist von euch finanziert. Wir sind Paywall-, Werbe- und Sponsorenfrei. Ich hatte heute eine Hausbesichtigung, wo ich dieses Konzept wieder erklärt habe und ich kann euch sagen, die Reaktionen darauf, sie sind immer ganz fantastisch. Wie mein möglicherweise neuer Vermieter darauf reagiert, das werde ich euch dann auch mitteilen. Drückt mir weiter die Daumen. Aber ja, mal gucken. Unterstützt uns auf rasenfunk.de/supportersclub. Erfahrt ihr, wie das geht. Es geht inzwischen auch via PayPal, also auf sehr einfachem Weg. Danke an alle, die das schon getan haben. Und auch danke an alle diejenigen, die sich Tassen und andere Dinge bestellt haben im Kiosk. Denn ich hatte es ja in der letzten Folge erwähnt, wir werden den Kiosk schließen. Das Verkaufen von Merchandise hat sich leider als nicht wirklich tragfähige Ertragssäule für den Rasenfunk herausgestellt. Deswegen wollen wir dann da auch nicht mehr Energie reinlegen, die auch in Sendungen oder andere Dinge fließen könnte. Unter kiosk.rasenfunk.de findet ihr noch ein paar Hoodies, ein paar T-Shirts, noch einige Tassen und ein paar Beanies und alle zu 30% reduziert. kiosk.rasenfunk.de, bitte kauft uns aus. Wir haben den Vertrag mit dem Fulfillment-Dienstleister schon gekündigt. Im Sommer läuft er aus. Bis dahin muss das Lager leer sein. Ich kann das nicht in meine neue Wohnung stellen, die ich dann hoffentlich bis dahin habe, denn die wird zu klein sein. Das ist jetzt schon sicher. Aber vielen Dank für euren Support. Und geht auf rasenfunk.de, wenn ihr dazu weitere Informationen haben wollt. Support gebrauchen kann vielleicht auch der FC Augsburg. Dem wird allerdings keine finanzielle Zuwendung fehlen. Nee, ich glaube, gesunde Spieler wären eher so das Thema, was man gerade beim FCA hat. Vielleicht sind dann 4 bzw. 5 Verletzungen doch ein bisschen zu viel. Mbabu hat Adduktorenprobleme, Jago sich den Fuß geprellt, Jensen Probleme mit der Wade, Rex Bitschei sich den Mittelfuß gebrochen und dann Christian Jakic noch beim Aufwärmen gegen TSG Hoffenheim Probleme gehabt und nach 12 Minuten musste er dann auch schon verletzt raus. Vielleicht haben wir deswegen in diesem Spiel gegen Hoffenheim gesehen, warum Jestoro bisher so selten seine Startelf verändert hat. Denn, ohne dass man es jetzt an einem Spieler festmachen könnte, Augsburg, es hat anders gespielt in dieser Partie. Und vor allem in der Anfangsphase, die war nämlich von Hoffenheimer Seite sehr gut. In der 17. Minute spielt Kramaric, der im Zwischenlinienraum oder im Halbraum aufdrehen kann, spielt einen schönen Pass auf Kadarzabek, der legt quer auf Wechors, der nur noch einschieben muss. Expected Goals wert allein dieser Chance 0,8, also da seht ihr schon, da war nicht mehr so wirklich viel Eigenleistung von Wechors mit dabei, aber immerhin hat er mal wieder getroffen. Kadarzabek ist da schon im Sprint nach vorne, als Mats Petersen noch von hinten zurückläuft, der übrigens in eine Fünferkette zurückläuft. Das war nämlich auch die Änderung bei Augsburg. Das wurde korrigiert und zwar nach dem 0:2, denn da gab es eine gute Vorteilsauslegung des Bundesliga-Debütanten Florian Exner, der hat vorher bisher nur in der zweiten und dritten Liga gepfiffen, durfte jetzt mal an diesem Erstligaspiel ran und er lässt eine Szene weiterlaufen, in der Prömel nach einem Ballgewinn von Stach den Ball zur Wechhorst-Spitze dabei gefoult wird, aber weil Wechhorst noch auf Kramaric legt, lässt es Exner laufen und er tut sehr gut daran, denn Kramaric schlenzt den Ball ins Tor und so steht es dann nach 20 Minuten 2:0. Danach vergibt Vargas die große Chance aufs 1:2 und Augsburg startet viel besser und dann wieder mit dem gewohnten 4-4-2-System mit Raute in die zweite Hälfte. Meier trifft nur den Pfosten und später dann fällt sogar der Anschlusstreffer. Engels kann vom Flügel aus einen schönen Pass spielen auf Meier, der will schießen, der Ball kommt abgefälscht zu Tietz, der verzögert dann so lange, bis er auf Demirovic spitzen kann und der aus kurzer Distanz treffen und dann ist Augsburg dran am 2:2. Mert Kömür feiert noch sein Bundesliga-Debüt, Wechhorst muss einmal vor der Linie klären per Kopf, aber in der 90. Minute ist es dann doch Hoffenheim, das trifft, Becker erobert toll den Ball, passt auf den Flügel auf Kadarzabek, der schickt Bebu tief, der den Ball sehr schön mitnimmt und dann aus spitzem Winkel direkt unter die Latte zum 3:1 trifft. Und so, Celine, gewinnt die TSG dieses Spiel. Und das, obwohl es mit Ausnahme eben der ersten 20 Minuten doch ein Spiel auf Augenhöhe war. Und das trotz der Verletzungen von Augsburg. Was sagt uns das über beide Teams?
Ja, also ich finde, insgesamt geht der Sieg für Hoffenheim schon in Ordnung, weil ihnen eben dieses taktische Experiment von Augsburg, was du ja schon angesprochen hast, so ein bisschen in die Karten gespielt hat. Aber letztendlich wäre auch ein Unentschieden verdient gewesen, weil Augsburg eben nach dieser Umstellung dann auch deutlich besser ins Spiel gekommen ist. Genau, also du hattest ja schon gesagt, Torup ist von seinem angestammten 4-4-2 abgewichen mit enger Raute und hat stattdessen auf eine Dreierkette aus Bauer, Juvileo und Udokai gesetzt. Und genau, gegen den Ball hat sich Vargas auf der rechten Seite und Pedersen auf der linken Seite in eine Fünferkette fallen lassen. Und das hat auch anfangs eigentlich ganz gut funktioniert. Also man hat da jetzt nicht so sehr heraussehen können, dass das Augsburg unbedingt für Probleme gestellt hat. Im Laufe der ersten Halbzeit hat man ihnen dann aber angesehen, dass sie das neue System irgendwie doch ein bisschen verunsichert hat. Mhm. Vor allem im Zentrum haben sie Hoffenheim immer wieder große Lücken gelassen, weil bei Augsburg eben die Zuordnung nicht gestimmt hat und auch die Abstimmung nicht gestimmt hat. Das kann man dann auch ganz gut an den Gegentoren festmachen. Vor dem 0-1 hat sich Kramaric im Mittelfeld komplett frei bewegen können und hat den Platz, der ihm geboten wurde, dann auch genutzt, um Kadaşabek mit einem perfekten Pass in die Schnittstelle in Szene zu setzen. In der Szene, finde ich, haben die Sechser von Augsburg nicht optimal gestanden. Und Pedersen ist auch nicht mehr rechtzeitig nach hinten gekommen, sodass er beim Pass von Kramaric letztendlich komplett falsch gestanden hat. Und auch beim 0-2 hat Augsburg nicht gut ausgesehen. Da ist ein langer Ball von Dahmen bei Hoffenheim und dann mit zwei Pässen bei Kramaric gelandet, der auch nicht wirklich unter Druck gesetzt wurde und dann frei aus 18 Metern abschließen konnte. Du hast schon gesagt, Torup hat dann relativ bald dann auch darauf reagiert und wieder zurück auf eine Viererkette umgestellt, um eben den Spielern mehr Sicherheit zu geben und auch Vargas in ein bisschen offensivere oder bessere Abschlusspositionen zu bekommen. Ich finde, nach 35 Minuten ungefähr ist Augsburg dann auch stärker geworden, hat mehr Spielanteile bekommen und auch mehr Druck nach vorne entwickelt. Und nach der Pause sind sie dann einfach mit einer ganz anderen Körpersprache dann auch aus der Kabine gekommen. Sie hatten plötzlich irgendwie mehr Zug in den Aktionen und sind dann auch verdient zum 1-2 gekommen. Hoffenheim hat danach versucht, wieder so ein bisschen Kontrolle über das Spiel zurückzugewinnen. Ihnen ist aber dann nicht mehr so gelungen, das eigene Spiel auf den Platz zu bringen, wie das eben in den ersten Minuten noch war. Irgendwann hat dann Augsburg auch aufgehört, so großen Druck zu machen. Dadurch ist das Spiel dann ab Mitte der zweiten Halbzeit so ein bisschen abgeflacht. Gleichzeitig hat Matarazzo auch noch Brooks eingewechselt, was dann wieder für ein bisschen mehr Stabilität bei Hoffenheim auch gesorgt hat. Und in der Schlussphase hat Augsburg eigentlich kaum mehr was aus dem Spiel irgendwie entwickeln können, kreieren können. Und stattdessen hat Hoffenheim wieder mehr nach vorne gemacht und sich dann auch mit dem 3-1 belohnt.
Ja, und so steht man danach tatsächlich dann so ein bisschen, nicht ratlos dem gegenüber. Ist jetzt nicht so, dass ein Spiel immer Fragen aufwerfen muss. Aber ich finde es so ein bisschen sinnbildlich für die Gesamtsituation in der Tabelle. Wir haben das jetzt schon oft thematisiert, aber es bleibt weiter ein Fakt. Das Mittelfeld dieser Tabelle, es ist wie Kinder beim Schlittschuhlaufen, sie stolpern die ganze Zeit übereinander und immer wenn man das Gefühl hat, jetzt setzt sich jemand ab, dann stolpert er ganz gewiss als Nächster. Und so war für mich dieses Spiel. Also Hoffenheim gewinnt es und dann in Summe auch verdient. Ich finde, du hast das jetzt gerade nochmal wunderbar rausgearbeitet, dass dann trotz der guten Phasen von Augsburg einfach die von Hoffenheim am Anfang und auch am Ende des Spiels einfach bedeutender waren. Und das ist kein Zufall, dass dann eben auch Hoffenheim das letzte Tor erzielt. Aber Augsburg war eben auch nicht schlecht. Und jetzt haben sie beide 36 Punkte. Die Eintracht hat mit dem Spiel, über das wir gleich noch sprechen werden, ihren Vorsprung ausgebaut auf Rang 7. Und das sagt alles über dieses Bundesliga-Mittelfeld. Und das finde ich schon interessant. Und bei Augsburg bin ich noch bereit, wegen der ganzen Verletzungen da, milde walten zu lassen. Augsburg braucht keine Milde von mir, aber ich finde, das ist sehr gut erklärbar. Und ich finde es auch erklärbar, dann was zu probieren mit einer Fünferkette. Und wir haben aber jetzt, glaube ich, dann doch den Beweis bekommen, also Vargas in der zentralen Position ist viel, viel besser als so, wie wir es früher oft auch gesehen haben auf dem Flügel. Das hat nicht funktioniert. Und Juvileo als Rechtsverteidiger. Also im Ballbesitz haben sie ja dann eine Viererkette gespielt. War jetzt nicht ganz schlimm, aber im alten System war es dann doch besser. Und bei Hoffenheim bin ich aber zwiegespalten, muss ich sagen. Denn von den Ergebnissen her ist es bei Hoffenheim gut. In der letzten Woche war ich noch sehr kritisch mit Hoffenheim, weil man trotz eines 1-2 gegen Leverkusen sich selbst auf die Schultern geklopft hat, weil es eben bis zur 87. Minute 1-0 noch stand für Hoffenheim. Und dieses Spiel war jetzt gut und gleichzeitig aber auch nicht gut. Und das ist für mich, also Hoffenheim ist für mich gerade das Mittelfeld dieser Liga in eine Mannschaft gegossen. Es ist nicht alles schlecht, auch nicht alles gut, aber du kannst auch eine Münze werfen, um rauszufinden, ob Hoffenheim gewinnen wird oder verlieren wird. Es ist völlig random. Und so war es irgendwie in diesem Spiel auch. Und wenn ich jetzt dann gucke, die spielen jetzt dann in Mainz, dann zu Hause gegen Gladbach, dann in Bochum, dann zu Hause gegen Leipzig, dann in Darmstadt. Also wir merken schon, Mainz, Bochum, Darmstadt auswärts. Und am Schluss dann noch zu Hause gegen Bayern. Ja, kann mir, also bei jedem einzelnen Spiel kann ich mir vorstellen, ja, verlieren sie. Kann ich mir aber auch vorstellen, gewinnen sie. Und das ist bei jedem dieser 6 Gegner so. Und das müsste Hoffenheim irgendwie mal wegkriegen. Aber
ja. Was bei Hoffenheim halt auch noch dazu kommt, gerade so in der ersten Halbzeit hatten sie auch eigentlich das Spiel komplett im Griff. Und dann hatten sie auch wieder Glück, dass sie sich dann nicht noch vor der Pause fast das Gegentor gefangen haben.
Mit einem eigenen Fehler, ja.
Genau, ja. Und auf der anderen Seite, Augsburg ist nach der Pause deutlich stärker gewesen und hat bis zum Schluss eben auch versucht, den Ausgleich zu erzielen. Sie hatten dann aber eben vor dem Tor eben dann nicht das nötige Glück, was Hoffenheim dann auch vielleicht hatte. Und so kann man es, glaube ich, auch noch ein bisschen erklären, finde ich.
Ja,
also
ja.
Eben einerseits die Verletzten und dann andererseits aber auch so ein bisschen das fehlende Spielglück.
Ja, würde ich auch sagen, würde ich auch sagen. Und das ist für Augsburg zwar schwerer zu verdauen, weil man hat verloren, aber die bessere Nachricht als für Hoffenheim, ohne dass ich damit sagen will, ich will nicht so kritisch sein wie letzte Woche, also weil so schlecht war das nicht von Hoffenheim, war schon ein gutes Spiel, Bechorst mit der Klärungsaktion auch noch sehr wichtig, Bayer unauffällig, aber auf einem so guten Niveau unauffällig, dass man sich denkt, Mensch, der hat sich einfach weiterentwickelt, Kramaric endlich mal wieder der alte Kramaric, ich fand Stach und Prömel eigentlich beide gut. Es war schade, dass Prömel dann raus musste und in der Schlussphase noch nicht mit dabei war. Aber ja, na vielleicht war es das dann auch schon, was man zu diesem Spiel sagen kann.
Ja.
Für Hoffenheim habe ich schon gesagt, wie es weitergeht, nämlich in Mainz. Der FC Augsburg, der aktuell immer noch auf Rang 7 liegt, wird es dann zu Hause gegen Union spielen, bevor man dann zu Eintracht Frankfurt reist. Ich will jetzt nicht davon sprechen, dass man den Rang 6 noch attackieren kann. Das wäre vielleicht zu viel des Guten. Und ich bin aber sehr gespannt, wie Augsburg dann vielleicht dann doch wieder sein bekanntes System mit anderen Spielern interpretiert im nächsten Spiel. Und damit kommen wir zum krönenden Abschluss dieser Spieltagsanalyse. Wir wollen sprechen über das Freitagabendspiel und das fand statt bei Eintracht Frankfurt und Gegner war, wie vorhin schon erwähnt, Werder Bremen. Es war eine müde erste Hälfte mit wenigen Chancen, aber dann passierte so einiges. Ebimbe müsste eigentlich mit Gelb-Rot fliegen, wird aber nicht Opfer dieser zweiten gelben Karte und seines eigenen Fouls. Er wird ausgewechselt. Der Mann, der für ihn kommt, nämlich Jean-Matteo Bahoya, verursacht dann einen Freistoß. Den bringt Duxch in der 62. Minute nach innen. Stay kommt zum Schuss. Den pariert Trapp noch, aber Veljkovic macht den Abpraller rein. Und der Gast, Werder Bremen, führt bei Eintracht Frankfurt. Dann kommt es allerdings zu einer sehr hässlichen Szene. Jens Stay trifft am gegnerischen Strafraum Knauf mit gestreckten Beinen oberhalb des Köches, man könnte sogar sagen am Knie. Er bekommt dafür Gelb, nachdem der Konter abgelaufen ist, aber Felix Brüch schickt Robert Hartmann raus an den Monitor und er entscheidet korrekterweise auf rote Karte. Werder Bremen ab jetzt in Unterzahl. Und das zahlt sich dann auch in Toren aus für Eintracht Frankfurt. In der 76. Minute schlägt Pacho aus dem Rückraum eine Flanke auf Tuta, der bekopft das 1:1 erzielt. Vorher hat er sich noch gut gegen Veljkovic durchgesetzt, aber nicht freistoßwürdig. Und eben jener Tuta steht dann auch im Mittelpunkt der nächsten Szene. Eintracht Frankfurt hat eine gute Phase. Die endet dann aber mehr oder weniger damit, dass Tuta Agu foult und dafür die zweite gelbe Karte siegt. Die gelbe Karte war schon unstrittig. In der Wiederholung sieht man allerdings, Tuta ist Agu seltsam motivationslos einfach auf die Achillessehne getreten, ohne irgendeine Chance auf den Ball zu haben. Robert Hartmann schaut sich auch diese Szene an und korrigiert wieder, würde ich sagen, zu Recht auf rote Karte. Das heißt, dieses Spiel endet nicht nur mit 1:1, sondern auch mit 10:10. Und das sind die Spieler, die dann noch auf dem Feld stehen. Die Eintracht tritt damit auf der Stelle. Sie weiß ja noch nicht, dass sie ihren Vorsprung ausbauen wird. Aber jetzt mit 11 Punkten Rückstand auf Rang 5 kann man sich davon irgendwelchen Träumen auch verabschieden und vielleicht schon üben, dass man jetzt für Leverkusen im DFB-Pokalfinale sein muss. Und Werder sammelt wiederum einen Punkt, der zwar enttäuschend aussieht, weil man in Führung gegangen ist spät und natürlich diese rote Karte da aus Bremer Sicht eine Rolle spielt, plus die nicht gegebene gegen Ibimbe auch noch eine Rolle spielt. Aber wir haben ja gerade schon Manuel gesagt, bei Gladbach, bei 31 Punkten, die sind nicht mehr unten drin. Vielleicht müssen wir das dann auch oder können wir das dann auch bei Werder Bremen sagen, dass dieser eine Punkt der ist, der dann Bremen, hier vielleicht auch in der Liga halten könnte. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, auch eine etwas wirre Partie oder wild wahrscheinlich eher in der zweiten Hälfte. Frankfurt hat extrem viel, zu viel meines Geschmackes nach, nicht meiner vielleicht Auffassung, wie das absolut laufen sollte, aber von meinem Geschmack her zu viel über die Flügel versucht, also extrem lastig. Ich finde, Mario Götze und auch Larsson, der später reingekommen ist, sollte man mehr einbinden, der sollte mehr zentrale Bälle bekommen und ich glaube, dann können diese Flügelspieler auch mehr ihre Stärken ausbringen. Es war schon sehr flügellastig. Bremen habe ich mich lange gefragt, warum Duxch so schlecht eingebunden war ins Spiel. Da kam viele lange Bälle auf Schmid, der da wirklich wie ein armer Teufel hinterherhecheln musste in mehreren langen Bällen, weil doch meist der Aufbau rechts über Bitoncourt und über Weiser lief. Da war so eigentlich so ein Disconnection mit halt eigentlich Duxch, den du da eigentlich doch drin haben möchtest. Ja, und in der zweiten Halbzeit, ja, gibt's halt etliche Szenen, die auch nicht so in der ersten Halbzeit erwartet worden wären. Von mir, Trapp macht unsichere Figur bei einigen Bällen. Ich glaube, bei der Bremer Führung kann man auch diskutieren, ob er den Ball da so zentral zurückfausten muss. Wenn er das ein bisschen zur Seite macht, passiert das Tor nicht. Dann hat Bremen eigentlich so gut wie keine Torchance. Die Umstellung oder die Einwechslung dann bei Frankfurt machen es dann so, dass das schon natürlich auch die rote Karte von Stay, dass es dann doch mehr Druck aufgebaut werden kann. Aber insgesamt doch eine recht wilde Partie. Lässt mich so ein bisschen ratlos zurück, auch wenn man so auch an die Werte guckt. Werder Bremen macht dann ein Spiel, wo in der zweiten Hälfte, glaube ich, 60 Pässe an den Mann gebracht werden und eine Passsicherheit von 60%. Mhm. Also das sind schon absurde Werte fast.
Und das war die bessere Hälfte.
Ja, und oder zumindest die Hälfte, die so ein bisschen vielleicht offener war für Werder. Und das ist so ein bisschen, ich wusste gar nicht, worauf ich achten sollte. Ist viel passiert, ne? Also Frankfurt hat ja auch im Flügel mehr oft gewechselt, als Mbembe rausging. Und Collins fand ich ganz gutes Debüt, hat seine Sache ordentlich gemacht. Schadet sich und der Mannschaft dann selber mit dieser. Ich glaube, das ist, wenn man in der Bewegung ist, man denkt dann, ich kann auch dazwischen gehen und stoppt die Bewegung dann aber nicht mehr. Und dann sieht das so unglaublich unmotiviert aus, diesen schlappen Stempel da. Das hat es natürlich dann auch wieder ein bisschen zum Erliegen gebracht. Aber ich weiß nicht so richtig um die Rolle von Chaibi, warum Götze so wenig eingebunden wurde, für meinen Geschmack nochmal. Und das ist so ein bisschen komisch bei der Eintracht. Und bei Werder ist es einfach der Gesamteindruck, was so genau der Plan ist nach vorne, der eigentlich Duxch heißen sollte, aber in dem Spiel fast gar nicht zum Tragen gekommen ist.
Mhm. Okay, ich würde mal bei deinen Gedanken zur Eintracht ansetzen. Ich glaube, du hast ganz viele Dinge gesagt, die Eintracht-Fans sich auch denken und die sagen das aber mit einer anderen Emotionalität. Verständlicherweise. Es gibt einfach Dinge, die machen einen wahnsinnig bei der Eintracht. Ich muss aber dennoch sagen, ich bin immer noch ich will jetzt nicht sagen Team Geduld, weil da rasten manche erst so richtig aus. Aber ich fand es ganz interessant, Rob Chang hat das im Forum auch nochmal gemacht. Wenn man die Werte vergleicht mit Glasner, dann ist die Eintracht nicht so weit davon weg. Das Problem ist, es ist einfach nur oft sehr, sehr langweilig. Und das ist, was darauf reagieren SGE-Fans allergisch, weil die Bruchhagen-Jahre schon so lange her sind. Die können sich da nicht mehr dran erinnern, dass es das mal gab. Aber das war mal der Default-Modus von Eintracht Frankfurt, nämlich rund um die Jahrtausendwende. Viele Eintracht-Spiele gesehen. Und ich weiß auch, dass die meisten Eintracht-Fans da mit mir übereinstimmen würden, wenn man das so sagt. Es fehlen die Highlight-Spiele, die gab es vielleicht mal gegen Bayern in dieser Saison, ansonsten zu selten. Aber das Grundniveau ist ein gutes und viele Ideen funktionieren auch im Ansatz, aber im Ansatz reicht eben nicht, dass es dann zu einer Chance führt und deswegen ist es dann langweilig und deswegen ist es dann frustrierend für die Fans. Also Collins, hast du zu Recht schon angesprochen, Tuta auf die 6 zu ziehen, war eine gute Idee jenseits seiner gelb-roten Karte, das war natürlich keine gute Idee von ihm, aber das gehört irgendwie auch zu dieser Saison mit dazu bei der Eintracht, auch dass Ebimbe dann ja ausgewechselt werden muss, weil er eben eigentlich schon mit gelb-rot runtergehen muss. Und dann hast du aber noch manche Dinge, die funktionieren, aber keinen Sinn ergeben. Also du hast eben einmal Dinge, die nicht gut genug funktionieren, als dass sie sich gegen einen Gegner, der gut organisiert ist, dann in Toren auszahlen. Und du hast Dinge, die funktionieren, nämlich zum Beispiel der Flügelfokus. Der ergibt aber halt keinen Sinn, meiner Meinung nach, wenn Mamouche und Chaibi spielen. Wenn Kalajdzic spielt, klar, sehr gerne, macht das. Gleichzeitig muss man sagen, es hat aber für die Verhältnisse dann doch irgendwie funktioniert. Also 13 der 20 Schüsse waren per Kopf von Eintracht Frankfurt. Aber die waren halt super ungefährlich. Also deswegen im Expected Goals Wert lauter 0,0 irgendwas Chancen waren das. 34 Flanken hat man geschlagen, 30% sind davon angekommen. Allein Robin Koch war da sehr wichtig, vor allem bei Standards. Der hatte die meisten Schüsse, nämlich 6, Tuta, dann 4. Und erst dann kommen mit Knauf und Mamouche die ersten Offensivspieler. Das heißt, wir haben hier ein Element, das hat funktioniert. Man hat sich aber die Frage gestellt, warum habt ihr das denn so probiert? Also wie soll denn das hinhauen? Und gleichzeitig kann aber jetzt jeder völlig zu Recht sagen, ja Moment mal, aber das einzige Tor der Eintracht ist ja nach einem Chipball per Kopf gefallen. Und das ist Eintracht Frankfurt. Das ist wirklich Eintracht dieser Saison. Das wird sich jetzt auch nicht mehr ändern, dass manche Dinge gar keinen Sinn ergeben, manche Dinge ergeben Sinn, aber funktionieren nicht, manche Dinge funktionieren, aber sie funktionieren nicht gut genug. Und es ist nie in einem Spiel mal alles von einem und trotzdem wird die Eintracht Sechster. Und dann muss man das vielleicht auch einfach so akzeptieren. Zumindest als Neutraler fällt mir das ehrlich gesagt nicht schwer.
Ja, genau, das wollte ich auch sagen. Also das würde ich als Außenstehender auch nochmal unterstreichen. Die Eintracht wird da mit aller Wahrscheinlichkeit relativ komfortabel auf 6 einlaufen, wonach sich das ganze Schneckengebilde darunter die Finger lecken würde. Ja. Und von daher, ich glaube, man muss halt nur vielleicht aus Vereinssicht das Langfristige verkaufen, dass man sieht, okay, das ist jetzt, wir werden jetzt Platz, oder wir visieren Platz 6 an, das sichert uns Europa, alles gut, aber so, was ist der langfristige Plan? Und ich glaube, das würde schon viele dieser Diskussionen ein bisschen zum Erliegen bringen. Das ist ja meistens auch nur eine kleine Stellschraube, die dann justiert werden muss und dann klappt's. Also wenn du da einen, gut, Kalajdzic, wenn du ihn jetzt in Topform oder in Stuttgarter Tagen dabei hättest, dann sieht das ja schon alles ganz anders aus. Das ist ja oftmals nur eine Personalie. Oder dass du sagst, wie wollen wir die zentralen Positionen hinter den Spitzen einbringen mit dem Personal, was wir haben. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Also zu so einer Existenzkrise würde ich auch in den Topf würde ich Frankfurt nicht stecken wollen. Mhm.
Und in welchen Topf stecken wir dann Werder Bremen? Also du hast ja schon ein paar Dinge angesprochen, ein paar Dinge auch, die bei Werder Bremen nicht funktionieren und vielleicht auch nicht den Sinn ergeben. Also eben zum Beispiel Duxch zu suchen, obwohl er nicht da ist. Aber ja, auch bei Werder haben Dinge funktioniert. Also defensiv über weite Teile der Partie, ich würde sagen in Gleichzahl, kann man eigentlich so grob sagen, ein sehr gutes Spiel gemacht, kaum große Chancen zugelassen. Offensiv war es wenig. Aber vielleicht konnte man auch nicht so viel erwarten. Und die Dinge, die funktioniert haben, waren ja aber ganz gut. Also ich fand, allein Felix Agu hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Es ist kein Zufall, dass der zweimal gefoult wurde bei beiden Tuta-gelben Karten. Insgesamt wurde er viermal gefoult, hatte viele gute Defensivaktionen und so manche gute Dribblings vom Flügel nach innen, so der Führig-Weg in dieser Saison. Wie blickst du auf Werder Bremen? Also ich sage Topf-Existenzkrise nicht. Ist es denn überhaupt ein Krisentopf für dich?
Ja, das ist ja wieder, hängt ja wieder davon ab, wie man, wo man Werder sieht. Also ich glaube, im Moment in diesem Block Platz 9 bis 12, ich glaube, das ist okay für Werder Bremen. Es geht da wieder darum, was ist das Modell? Natürlich war es auch keine einfache Woche mit Dinci und Woltemade nicht für die Zukunft zu haben. Mhm. Da geht's halt auch wieder in Richtung so Kaderplanung. Wie will ich spielen? Will ich weiterhin mit einer Dreierkette spielen? Ich hatte das Gefühl, Malatini, der auch drauf gekommen ist, hatte noch irgendwie fast ein halbes Dutzend hat der Bälle daraus geköpft. Ja. Hat sich stark für eine Innenverteidigerposition in der Viererkette beworben, weil ich glaube, auf der Außen Bahn. Ich erinnere mich an so eine Szene, wo Sancho ihn austanzt vor ein paar Wochen. Ist er vielleicht nicht so der geeignetste dafür, obwohl mich da vielleicht nicht genug gesehen habe, noch nach allem. Aber ja, so halt einen Weg zu zeigen. Und ich glaube, mit Betancourt und Weiser, die ich auch schon erwähnt hatte, Agu gehört dazu, da ist durchaus viel Tiefe und ja, Flügel einrücken, was du leisten kannst, wo du natürlich dann Verbindungsspieler hast wie Duxch, der dann aufblüht, der dann kombinieren kann. Und da so das Gesamtbild klar rauszusehen für die nächste Saison ist auch im Moment etwas, wo ich so drauf warte, wie das dann so wird. Aber Status quo ist, Werder wird da, wenn wir jetzt himmelhoch jausen, sind, dass Gladbach 31 Punkte hat. Ja, die hat, wie du sagst, Werder auch. Und ich glaube, Werder wird da um und bei Heidenheim und Gladbach einlaufen, eher noch über Gladbach. Und das ist schon okay für dieses Jahr. Ich hoffe mal nicht, dass die Erwartungshaltung in Bremen da so viel höher war. Weiß ich nicht. Also es gab ja mal eine Phase, wo es so in Richtung Platz 7 angeklopft war, ja, vor, was waren es jetzt, 4 Niederlagen, aber das sind so ein bisschen diese, ja, Form- und Regressions-zu-Mitte-Schwankungen nach oben und unten, ne?
Genau, das haben wir damals im Werder-Schwerpunkt mit Tobias Escher schon in dem Sinne eigentlich angekündigt, dass es da eine Regression zur Tabellenmitte geben würde. Ich finde, bei Werder Bremen gibt es schon noch so kleinere Alarmsignale, wenn ich einfach auf den unmittelbaren Spielplan schaue, denn da sehe ich am Horizont Spiele, auf denen dann viel Druck sein wird, denn man spielt jetzt dann auswärts in Leverkusen, das sollte schwierig werden, vor allem in dem Spiel, in dem Leverkusen Meister werden könnte, dann zu Hause gegen Stuttgart, dann in Augsburg, die sich ja sehr stabilisiert haben, haben wir ja auch thematisiert letztlich gerade eben, und dann käme das Heimspiel gegen Gladbach und sollte natürlich hinten noch gepunktet werden, wir wissen das nicht. Die wahrscheinlichere Variante ist, nicht alle werden da hinten punkten, weil sie unter anderem auch gegeneinander spielen. Aber es kann ja Szenarien geben, in denen die dann näher rankommen und in denen sowohl Gladbach als auch Werder vielleicht gar nicht mehr so viele Punkte sammeln. Dann ist da wahnsinnig viel Druck drauf auf diesen Spielen. Und danach kommt nämlich dann auswärts Leipzig und zu Hause Bochum. Ich will jetzt überhaupt nicht Werder Bremen da unten reinreden, aber ich glaube, das ist die Perspektive, die Werder-Fans auch haben, wenn sie eben dann durchaus nervöser blicken auf den Restverlauf der Saison, plus eben die Erfahrung, dass ja genau das schon mal passiert ist bei Werder, dass man eben sehr früh die 30er-Marke geknackt hatte und dann dennoch noch abgestiegen ist. Also das kann ich schon verstehen, ich glaube, dieses Heimspiel gegen Stuttgart wird extrem wichtig werden, weil jetzt in Leverkusen schwer, aber...
Ja, ist natürlich ein gepfeffertes Restprogramm, das stimmt, ja.
Aber wirklich. Und dann sehe ich jetzt schon, das wird ein Rasenfunk-Royal-Segment zu Werder mit vielen Fragezeichen, denn ich weiß, dass alles, was du jetzt gerade gesagt hast, plus noch Veränderungen auf der sportlichen Ebene, also eigentlich sind sich da Gladbach und Werder relativ ähnlich, verändert sich ja auch noch einiges mit Clemens Fritz jetzt für Frank Baumann und ist das wirklich so die beste Idee und was will denn eigentlich Ole Werner und die Investoren, die jetzt mit reingekommen sind und so weiter und so fort. Das werden wir, glaube ich, alles im Royal nochmal ansprechen, aber sehr wahrscheinlich da auch noch keine Tendenz erkennen können, wohin es geht.
Aus so einer Nachtrag, so einer etwas leichteren Note, was mir aufgefallen ist, vielleicht ist es genau, weil es das Frankfurt-Spiel war, aber kann das sein, dass Woltemade da aussieht wie Alex Meyer mit blonden Locken und ein bisschen Bart? Die sehen sich irgendwie sehr ähnlich.
Das ist Gotteslästerung,
meinst du? Das ist Gotteslästerung, ja. Jetzt habe ich hier, schön Grüße an Fußball 2000, jetzt habe ich da irgendwie alle auf dem Hals. Aber nee, also ich frage mich nur, vielleicht hat das ja jemand auch schon mal beobachtet. Manchmal gibt es ja so.
Du, wenn er ähnlich spielen würde, würde ich auch diesen Wechsel verstehen können zum Stuttgart. Der will mir nämlich ansonsten noch nicht in den Kopf, während Dingschi zu Freiburg sehr, sehr viel Sinn ergibt. Aber Nick Woltemade, es musste etwas geben, was ich noch nicht gesehen habe bei Nick Woltemade. Aber gut, wir werden es sehen. Für Eintracht Frankfurt, 6 Punkte Vorsprung hat man auf Augsburg, geht es jetzt dann ins Auswärtsspiel bei Stuttgart und dann spielt man zu Hause gegen den FC Augsburg. Das könnte natürlich auch nochmal entscheidend werden für die Eintracht, die in ihrer Ambivalenz einfach so weitermacht wie bisher. Und wir machen auch so weiter wie bisher, denn was kommt nach den 9 besprochenen Spielen? Richtig, die Spieltags-Awards. Jeder von uns kürt jetzt noch seinen MVP, seinen Unsung Hero und seinen Moment des Spieltags. Ich bin sehr gespannt, wen ich da jetzt dann für euch auf die Zettel schreiben darf. Celine, du darfst gerne mal beginnen. Wer ist denn dein MVP dieses Spieltags?
Ich würde Alexander Nübel nominieren. Er steht so ein bisschen im Schatten von Gerassi, weil er natürlich den Treffer besorgt hat. Aber Nübel hat ja gegen Heidenheim übel gepatzt, hat jetzt gegen Dortmund wieder eine gewohnt starke Leistung gezeigt und hat Stuttgart mit mehreren guten Aktionen dann auch den Sieg festgehalten. Und gerade auch in der Schlussphase, als der BVB mit aller Macht auf den Ausgleich gedrängt ist, hat er bewiesen, dass er ein starker Rückhalt für Stuttgart ist. Und deswegen ist er mein MVP.
Schon zum 9. Mal ohne Gegentreffer in dieser Saison. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist kein Zufall. Und der zweitbeste Wert in der Liga, nur Lukas Radetzky, hat noch mehr weiße Westen, wie man so schön sagt. Sehr gute Wahl, finde ich. Manuel, wen möchtest du als MVP nominieren?
Ja, ich mach's, glaube ich, recht langweilig. Bei mir ist es Nübel, hatte ich auf der Liste, aber ich bin nicht an Luis Openda vorbeigekommen. Mhm. Ganz einfach, weil natürlich ein MVP auch meistens auch so nominiert wird, dass es viel auf dem Tragsbogen stand. Und das war schon eine Gala-Vorstellung natürlich.
Zwei Tore, zwei Assists. Wir haben es vorhin schon im entsprechenden Segment besprochen. Wenn ihr es nicht gehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer, unbedingt zurückspringen zu dieser Kapitelmarke. Dann werde ich auch eine wenig kreative Wahl machen, aber sie muss meiner Meinung nach dennoch sein. Tim Kleindienst. Also man hätte auch Sessa nehmen können, der sich einen sehr guten Moment für sein erstes Erstligator herausgesucht hat, das muss man schon sagen. Aber Tim Kleindienst, der mit Ansage dem FC Bayern zwei Tore einpackt, das ist schon wirklich einfach sehr stark. Und gerade weil über Tim Kleindienst am Anfang der Saison noch gesprochen wurde nach dem Motto, ist das so ein bisschen das Simon Terodde-Phänomen, dass man es in der zweiten Liga schafft, aber in der ersten Liga nicht, muss ich Tim Kleindienst nominieren, stellvertretend für ein sehr, sehr starkes Heidenheim generell. Celine, wer ist dein Unsung Hero?
Ja, ich kann entweder noch einen Heidenheimer nominieren oder einen Stuttgarter. Das ist jetzt die Frage. Ich habe mir Angelo Stiller und Frank Schmidt aufgeschrieben. Mhm. Ich glaube, ich gehe aber mit Schmidt, weil er in Heidenheim nicht nur seit Jahren eine Institution ist, sondern im Schatten von Xabi Alonso vielleicht auch der Trainer der Saison. Mit dem Sieg gegen Bayern hat der Heidenheim jetzt wohl zum direkten Klassenerhalt geführt. Und was ich auch sehr beeindruckend finde, er hat seiner Mannschaft mitgegeben, dass man auch in aussichtslosen Situationen nicht aufgeben sollte. Und das haben sie jetzt in den letzten Spielen gegen Stuttgart, gegen Bayern, in der Hinrunde gegen den BVB, haben sie es jetzt schon mehrmals unter Beweis gestellt. Und letztendlich ist es dann auch kein Zufall, dass Heidenheim der erste Aufsteiger ist, der einen Zwei-Tore-Rückstand gegen Bayern gedreht hat.
Oh, stimmt, das ist ja auch noch passiert. Richtig.
Ja.
Noch mehr Historie an diesem Spieltag. Sehr gute Wahl. Ich habe gerade meinen Heidenheimer gestrichen aus meiner Unsung-Hero-Liste. Manuel, wen würdest du nominieren wollen?
Ich bin da bei Mainz, Nadim Amiri.
Ja.
Einfach, Der Boss, der Motor in dem Spiel, mit extrem vielen Pässen ins letzte Drittel in den Strafraum, 4 Torschüsse, 3 Torschussvorlagen. Nicht der Doppeltorschütze, nicht der Lee, aber schon die treibende Kraft irgendwie hinter dem Mainz, das an diesem Spieltag gut funktioniert hat.
Ja. Sehr gute Wahl. Ich hatte Patrick Mainka auf dem Zettel stehen, weil ich wollte, gerade weil eben so viele, auch ja ich, gar nicht so überrascht davon waren, dass Heidenheim dieses Spiel gegen Bayern gewinnt, wollte ich das eben würdigen entsprechend, aber wenn wir Frank Schmidt haben, dann kann ich doch noch einen Kölner nehmen, da gäbe es natürlich reichlich Auswahl, ich würde aber Luca Waldschmidt hier nominieren, obwohl er natürlich besungen wird, denn jeder, der bei Köln irgendetwas Positives macht, wird besungen, das ist diesem Verein eigen, aber ich finde, Luca Waldschmidt ragt insofern nochmal heraus, weil er stellvertretend dafür steht, welche Verletzungssorgen auch Köln hat und gerade in der Offensive. Und er musste eben schon am vergangenen Spieltag spielen, obwohl er eigentlich noch gar nicht wirklich fit war. Er ist auch in diesem Spiel spät erst gekommen. Aber ich fand, er hatte einen Impact auf dieses Spiel, nicht nur, weil er dieses 2:1 gemacht hat. Und er war für mich stellvertretend dafür, wie sich die Kölner da, es klingt platt, aber die haben sich reingeworfen in diese Schlussphase mit allem, was sie hatten und auch anerkennend, dass nicht alles, was sie können, hochklassig ist. So, das, was sie hatten, haben sie gegeben und Luca Waldschmidt war da für mich der Hervorstechende. Deswegen ist er mein Unsung Hero. Celine, was war dein Moment dieses Spieltags?
Da würde ich die bereits erwähnte Choreo zu 50 Jahren Westfalenstadion nominieren. Die ist ja einmal auch durch das komplette Stadion gegangen und das war schon ziemlich imposant. Und ja, vielleicht hat sich da auch der ein oder andere Spieler dann auch ein bisschen von verunsichern lassen. Auf Stuttgarter Seite.
Ja, ach naja, gut, so war ja die erste Hälfte nicht. Aber die Choreo war wirklich toll. Darf ich das jetzt hier erwähnen, ohne dass mich BVB-Fans lynchen? Aber habt ihr die Choreo von Schalke 04 auswärts bei Hannover 96 gesehen heute? Also da muss man schon sagen, das sind beides Teams, die von ihrem Umfeld her in die erste Liga gehören. Fantastisch, ein riesiges Schalke-Emblem auswärts. Also Choreos können sie da drüben. Erstliga-Fußball nur einer von beiden. Jetzt habe ich die Dortmund-Fans wieder alle hier im Boot. Das musste sein. Manuel, was war dein Moment des Spieltags?
Ich fusche so ein bisschen, weil ich zwei erwähnen möchte. Das sind aber von Spielern, die auch schon erwähnt wurden. Sicherlich von der Bedeutung für den 1. FC Köln, Luca Waldschmidts Kopfball und die Erleichterung in Kölns, Tränen auf der Tribüne, die man normalerweise nur vom Derby kennt. Kleiner Seitenhieb. Aber sagen wir mal zuerst, meine erste Nominierung ist das 3-2 vom Kleindienst gegen den FC Bayern, das sicherlich ein Moment ist, der dann auch vielleicht über Jahre hinweg in der Vereinshistorie einen größeren Moment kreiert. Und mich zu der wilden Theorie verschlägt, dass es vielleicht nicht Heidenheim oder Gladbach sind, die irgendwie sich zu Angstgegnern von Bayern entwickeln, sondern es ist einfach die schreckliche Tormusik von Scooter, die auf beiden Vereinen heim ist. Vielleicht macht das einfach den FC Bayern so fertig. Also ist natürlich Kult und man hört es gerne als Gladbacher, aber objektiv betrachtet ist es ja nun mal schlimme Musik.
Es ist einfach, also jedes Gladbacher Tor schmerzt doppelt, obwohl man neutral ist.
Absolut.
Dank dieses Döp-Döp-Döps. Ja, das kann sein. Du hast mir damit meine Momente des Spieltags weggenommen, dann würde ich generell, dann nehme ich noch Mainz 05 mit in die Verlosung und aber stellvertretend für das Licht, das wieder im Tabellenkeller angegangen ist, nämlich bei Mainz. Ich habe vorhin schon die Freude der Spieler bei den Toren zum 3-0 und zum 4-0 erwähnt, aber eben auch in Köln mit diesen unglaublichen Szenen auch auf der Tribüne auch sehr gut eingefangen. Also das hat übertragungstechnisch hat dieser Spieltag auch wirklich gut funktioniert. Da muss ich jetzt mal Sportcast, die ich oft kritisiere, loben, aber sie haben sehr, sehr schnell, sie picken sich ja immer Zuschauer raus, die sie quasi übers Spiel hinweg begleiten und dann nehmen sie natürlich schon den Typen, der schon irgendwie Tränen in den Augen hat, weil es 0-1 steht gegen VfL, klar. Aber dann auch einen Kameramann zu haben, der so flink ist, dass er da mitgeht, wenn der 10 Meter zur Seite rennt, um sich zu freuen und dann noch von seiner Freundin, Lebensabschnittsgefährtin, was auch immer von hinten umarmt wird, das war schon gut und ähnliche Bilder gab es aber auch in Mainz 05 und ich fand, das war schön zu sehen und es ist klar, wenn man beteiligt ist da unten drin und hofft, dass diese Teams nicht gewinnen, dann tut's weh, aber für alle anderen ist es eine gute Nachricht, denn es schien so zu sein, als würde es ein Schneckenrennen auch im Tabellenkeller werden, jetzt war es zumindest für diesen Spieltag mal nicht so und das Ganze war untermalt von schönen Bildern, deswegen ich nominiere das Licht im Tabellenkeller und ich meine damit die Freude in Mainz, die Freude in Köln und die Freude aller Neutralen, dass es hier nochmal echt interessant werden könnte im Tabellenkeller. Mensch, jetzt haben wir doch wirklich hier schön diesen Spieltag rund gemacht. Ihr zwei, ich danke euch sehr, sehr herzlich. In den Shownotes ist natürlich verlinkt, wie man euch folgen kann. Vielen, vielen Dank an Celine Koros. Danke, dass du mit dabei warst.
Dankeschön, dass ich dabei sein durfte.
Und ich kann es ja jetzt sagen, es hat sich absolut gelohnt, dass du dir ein Headset gekauft hast für diese Aufnahme. Du klangst absolut fantastisch. Vielen Dank. Das ist auch eine Form, den Rasenfunk zu supporten. Das kann ich sagen. Und herzlichen Dank an Manuel Breuer und für seinen Neustart, den er durchgeführt hat vor dieser Aufnahme. Der hat auch ganz fantastisch funktioniert, Manuel. Heute läuft es einfach bei dir. Danke, dass du mit dabei warst.
In der Tat. Dank dir. Ja, war super.
Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich auch und ich danke euch mit Podcast-Empfehlungen. 3 Stücks sind es an dieser Stelle. Zum einen Doppel-6 ist zurück, der Podcast, die Spezialfolge aka Nwanko Kanu ist herausgekommen. Hört sie euch gerne an, wenn ihr Doppel-6 mal gehört habt. Dann kann ich euch Wohlstand für alle empfehlen. Die nehmen gerade die EU-Programme aller Parteien durch und man mag es nicht glauben, aber im Programm der Linken sind aktuell die meisten konstruktiven Vorschläge zu finden, um Dinge wie Ungleichheit und so weiter zu beheben. Natürlich auch viele Dinge, die man kritisieren kann. Völlig klar, es ist ein Wahlprogramm, aber das kann ich euch empfehlen. Und dann noch absolut herausragend, Geschichten aus der Geschichte, sowieso einer der Podcasts, der zu Recht einer der meistgehörten Hörenswerten in Deutschland ist. Die haben eine Folge gemacht zu Alexandra David Neel. Das war eine Opernsängerin, die einzige Frau, die es nach Lhasa geschafft hat, wo es ja nicht Tibetern verboten ist, einzuwandern, die darüber Bücher geschrieben hat, Bestseller-Autorin geworden ist und ein viel bekannterer Mensch sein sollte. Und Geschichten aus der Geschichte sorgt dafür, dass man sie kennt. Hört diese Podcasts und hört den Rasenfunk. Macht's gut, bis bald. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Psst. Rasenfunk unterstützen, ihr Knauser.